Schwache, ich bin stark, und der Arme, ich bin reich, der Kranke, ich bin gesund, der Traurige, ich bin fröhlich. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Vielen Dank für die Begleitung. Heute ist mein Thema Schockwellen, Schocktherapie. Ich hoffe nicht, dass ihr Angst kriegt, wenn du hörst Schockwellen. Was kommt jetzt? Was erwartet mich jetzt? Also, die Welt erlebt so viel Schockierendes. So viel Schockierendes. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen in die nächste Versammlung, morgen früh. Gott will sein Volk befreien. Das macht er mit Plagen, auch Schocktherapie. Der Pharao muss lernen, muss begreifen, dass Gott Gott ist und dass er ihm gehorchen muss. Schocktherapie. Eine Plage ist kaum vorbei, kommt die nächste. Schocktherapie. Also diese Schockwellen, das geht schon in diese gleiche Richtung. Vorbereitung für morgen. Dann abends haben wir morgen Gemeindebibelschule, der Judasbrief, der ist schon gedruckt. 27 Seiten. Ich dachte, 25 Verse. Eigentlich für jeden Vers eine Seite habe ich hingekriegt. Also das ist gut. Okay, dann habe ich am Mittwoch das Thema, lass dich nicht entmutigen. Wir werden so schnell entmutigt. Da muss nur Laus über die Leber laufen. Da muss nur mal was Dummes passieren. Jemand muss uns schief angucken und schon haben wir den Sieg verloren. Wir müssen lernen, einfach im Sieg und mit Sieg und ohne Sieg, egal wie wir uns befinden und wie wir uns fühlen, Gott dienen, Gott loben und Gott preisen. So, lass dich nicht erschrecken, erschreck nicht, was vielleicht so auf dich zukommt. Lass dich nicht entmutigen. Es wird ein Thema der Ermutigung sein. Dann am Freitag, 19 Uhr, sei nicht leidenscheu. Weil das alles geht in diese Richtung, Schocktherapie, Schockwellen, was so auf uns zukommt und so weiter. Sei nicht leidensscheu. Wir sind oft so wehleidig, so zimperlich, so empfindsam, so empfindlich. Sei nicht leidenscheu. Schluck die Riesen, schluck die Nüsse, knack die Nüsse. Entweder erstickst du oder du überlebst. Zwei Möglichkeiten hast du. Sei nicht so leidenscheu. Wisst ihr, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Es wird immer komplizierter von Tag zu Tag. Und es wird einem viel mehr zugesetzt. Also früher war das alles so einfach. Das Leben war viel einfacher. Heutzutage da sind einfach harte Brocken, die uns vor die Füße geworfen werden. Entweder nimmst du es, packst an und gehst weiter, oder du zerbrichst dabei. Ich will also Menschen ermutigen in den nächsten Tagen und ich lade euch dazu ganz herzlich ein. Dann auch Frauenbrunch am Samstag, den 17. um 11 Uhr, auch da herzlich eingeladen. Wir werden eine gute Zeit, oder Schwestern werden eine gute Zeit haben. Also lad Frauen ein zum Frauenbrunch. Einfach gute Zeit haben, Gott loben und preisen, Zeugnisse hören, einfach Gemeinschaft haben. Und das macht sehr viel aus. Und Amelie wird hier sein und sie wird uns dienen in Anbetung. Wird vielleicht ein Stück weit Schwerpunkt Anbetung sein, denke ich, vermute ich. Also, aber sie lässt sich vom Herrn leiten. Ein Thema konnte sie mir bis jetzt noch nicht geben, ist auch nicht wichtig. Nicht alle machen das so, dass man gleich ein Thema angibt. Oft ist es so bei Pfingstler haben ein Problem. Das sind mehrere Pastoren, die unterhalten sich so, nein, nicht Pastoren, Geschwister, Mitglieder einer Gemeinde, der Gemeinde. Das sind Baptisten oder Freikirchler, freie evangelische Gemeinde, nehmen wir mal an. Und er sagt dann, mein Pastor, drei Wochen vorher weiß, was er predigen soll. Das gibt eine Predigt. Dann kommt der Baptist und sagt, nun, wie ist es bei dir? Wie ist es bei deinem Pastor? Wenn mein Pastor eine Woche vorher weiß, dass er predigen muss, das gibt eine Predigt. Und der Pfingstbruder, der steht einfach ganz bescheiden da. Und wie ist es bei deinem Pastor? Weißt du, die Leute reden ja über den Pastor immer. Und da haben sie so interessante Sprüche. Ja, und wie ist es bei deinem Pastor? Der steht dreiviertel Stunde auf der Kanzel und weiß immer noch nicht, was er predigt. Aber das wird eine Predigt. Das wird eine Predigt. Weißt du, jeder ist anders, jeder lebt anders, jeder arbeitet anders, jeder wirkt anders. So, Schockwellen, das ist mein Thema. Unsere Welt stößt mit Gottes Welt zusammen, da gibt's Berührungen, da kommen zwei Dimensionen zusammen. Ich denke nur auch an die Geschichte, als der Panama-Kanal gegraben worden ist. Der Atlantische Ozean und der Pazifische Ozean, und da waren 3 Meter Unterschied, also Wasserspiegel, 3 Meter Unterschied. Und als dann diese zwei Ozeane zusammenstießen, das musste ausgeglichen werden. Und so ist es auch in unserem Leben, Gottes Welt und unsere Welt, die stoßen zusammen, da muss es ausgeglichen werden. Deshalb geht es nicht ohne Krach und Krachen. Also wenn das Sichtbare und das Unsichtbare aufeinander stoßen und es harmonisiert nicht gleich. Wir müssen also dann finden, wie erreiche ich das? Schockwellen, die Definition dazu, ist eine extrem starke, durch ein Ereignis, vielleicht durch eine Explosion oder Implosion, ausgelöster Druck oder Materiewelle, dass also zwei Sachen aufeinander stoßen, also eine Schockwelle. Das ist Schockwelle, was nur vorneweg, dass du weißt, um was es sich heute Abend dreht. Gemeint sind also hier seismische Wellen, wenn die Erde sich verschiebt, da kommen sogar in Gegenden wie Süddeutschland plötzlich Erdbeben. Jemand sagte, schrieb mir von da hinten Krefeld oder aus der, von der, vom Rhein, aus der Rheinebene, ja, wir haben noch nie, in den letzten 200 Jahren haben wir kein Erdbeben gehabt. Und plötzlich ist bei uns Erdbeben. Zwei Erdschichten stoßen aufeinander. So. Druckwellen, Oberflächendruck oder da gibt es Bewegung, Erschütterungen. Wir haben mal auf der Schwäbischen Alb ein Erdbeben erlebt. Plötzlich, da sind Wellen durch die Landschaft gegangen. Und der Bauer hat gesagt, durch den Stall, da sind so Erdwellen gegangen. Passiert ist nicht viel, weil wir im Wohnwagen lebten, also der Wohnwagen wackelte ein bisschen, aber das war auch alles. Aber ist schon aufregend. Eine Schwester in der Gemeinde, in der Zeit, wo ich dort unten evangelisierte, plötzlich ist das halbe Haus abgerutscht in die Tiefe und so weiter. Plötzlich hat sie Open Air, freier Sicht, weil das Haus in dem, und glücklicherweise, sie war nicht in dem Zimmer. Ihr Schlafzimmer lag auf der anderen Seite. Aber stell mal vor, früher schlief der Evangelist immer in dem Zimmer. Der wäre den Bach runtergegangen. Erdbeben, Druckwellen, Schockwellen. Da, weißt du, du kannst vielen Dingen entgehen, aber wenn die Erde mal bebt und wackelt, da bist du machtlos. Da stehst du da, was ist da passiert? Also ich habe in Süddeutschland mehrmals Erdbeben erlebt und da war mal schockiert. Komm nach Hause in der Schweiz, in der Nähe St. Gallen. Da komme ich nach Hause, meine Frau. Und meine Frau hat immer laut gebetet. Und habe gesagt, Heide, hör doch auf, so laut zu beten. Die Lampe wackelt schon. Derweil war das Erdbeben, was da passierte. Und nicht, dass sie so laut gebetet hat oder so stark gebetet hat. Ich dachte jetzt, die Stätte bewegt sich. Also was ist dann da los? Und sie hat gar nicht gemerkt. Also, aber sie war so fest in Gott. Und Druckwellen, Schockwellen. Der Mensch steht machtlos diesen Naturkatastrophen gegenüber. Niemand kann es verhindern. Plötzlich ist es da. Plötzlich stehst du mittendrin. Und das ist auch mit diesen Schockwellen. Plötzlich bist du in der Entwicklung drin. Also ist es interessant. Ich war, als ich unten in Südspanien, Murcia war, und so, da konnte man sehen, das ist so komische Gegend, alles so ein bisschen wie tot, wie Mondlandschaft ein wenig. Und da habe ich gesagt, du, da bleibe ich nicht lang. Und ich habe dort einen Autounfall gebaut und die Ursache war, ich bin auf der Straße gewesen, vielleicht wisst ihr, ich war da unten, dann plötzlich komme ich auf die andere Straßenseite und streift einen einen Transporter und ich wusste nicht, wie ich rübergekommen bin. Ich habe alles richtig gemacht, ich habe meine Spur gehalten, aber die Erde wackelt und so plötzlich sind wir da zusammengestoßen und diese Karambolage, du weißt es noch, das ist mein schönes gelbes Auto und ein Leihwagen, da dachte ich, wie bezahle ich das? Und da war ich so aufgeregt, denn ich habe ja gemietet das Auto, aber glücklicherweise hat dann die Agentur gesagt, ja, da war doch Erdbeben, haben sie nicht gemerkt, dass da Erdbeben zu der Zeit, als sie den Unfall hatten, Erdbeben war, höhere Gewalt und dann wurde aufgrund der höheren Gewalt, ich musste nur 20 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen und konnte ich dann wieder weiterfahren. Also Glück im Unglück. Glück im Unglück. Und das erlebt man immer wieder. Solche Schockwellen, Stoßwellen. Plötzlich kommt da so Wind und blast einen von der Straße oder die Erde verschiebt sich und die Straße bewegt sich. Wir kommen so schnell in Turbulenzen. Du kannst so gut fröhlich wegfahren abend, morgens und dann kommst du da irgendwo an. Wir hatten ein ganz neues Auto, ein Audi und 3 Wochen alt und meine Frau fährt ihn zu Schrott. Und da ist auch wieder so eine Geschichte, wie Gott einfach gnädig und gütig ist. Und das Auto war Schrott, aber ich habe gesagt, Heidi, ich bin froh eigentlich, dass du lebst. Leben ist wichtiger, Auto kann man wieder ersetzen, auch wenn es neu ist. Und dann muss ich der Polizei melden, dass der Schaden, also dass wir hier ein paar Pflöcke umgefahren haben und dass da einiges passiert ist, die Leitplanke. Ja, und dann fragt er, wer ist schuld? Ich habe gesagt, der Wind. Ich wusste niemand. Also das Einzige, was ich, also niemand war schuld. Also eigentlich meine Frau wäre schuld gewesen. Aber ich sagte Wind. Ja, was für Windstärke war das? Dann bringen Sie den Beweis, dass Windstärke 8, dann wird das also höhere Gewalt. Und dann kriegen Sie Ihren Schaden ersetzt. Und so war es. Dann haben wir gleich Wetteramt in Lechfeld angerufen, wie stark war die Windstärke, 8,3, 8,4. Und anstandslos dann den Schrottwagen ersetzt bekommen und dann konnte ich noch verkaufen und ich wollte schon immer einen größeren Wagen kaufen, aber mein Geld hat nicht dazu gereicht. Aber du siehst, Gott hilft auch durch solche Dinge. Unsere Verlegenheiten sind oft Gottes Gelegenheiten. Und das Gleiche war auch unten in Spanien, was wir erlebten. Ich war so geschockt, wie konnte es mir passieren? Ich fahre schon so lange und habe nie Unfälle oder kaum Unfälle oder zumindest, wo ich nicht schuld bin, auch wo ich schuld wäre. Aber hier plötzlich streife ich den, ohne Erklärung. Und oft ist es so, Schockwellen passieren ohne Erklärung, ohne Kommentar, ohne irgendwie, dass jemand sagt so und so. Aber hinterher erfährst du, das war gut. Gott hat trotzdem, trotz dem Unglück, hat er uns doch noch Glück und was Schönes geschenkt dabei. Schockwellen sind also starke Druckwellen. Niemand kann etwas entgegensetzen, selbst wenn du dich noch so strampelst und dich abwehrst. Und ich weiß, da kommt plötzlich, angenommen, du plötzlich hörst du Diagnose Krebs oder was weiß ich, Tumor, dann da bist du wie gelähmt, bist wie geschockt und kannst nichts dagegen tun, bist plötzlich versetzt in eine andere Welt. So, es gibt einen kosmischen Crash, wenn ich so dann denke, gewaltige Massen stoßen aufeinander, weil wir Menschen sind machtlos, oder Erschütterungen aus der Tiefe, aus der Verborgenheit, wofür wir Menschen auch nichts können. Ich denke nur an den Vulkan Etna, was in Italien ausgebrochen ist, gewaltige Massen, gewaltiges Feuer, gewaltige Flamme. Der Mensch steht da manchmal wie betäubt. Als ich in Etna, in Catania unten war, da hat mir der Bruder, der mich begleitet hat, erzählt, seine Mutter wohnt auf der anderen Seite vom Berg und er ist gerade auf dem Weg zur Mutter, will seine Mutter besuchen, da bricht der Vulkan aus und die Lava geht über die Straße und er kann nicht mehr zu seiner Mutter. Der muss jetzt einen riesigen Umweg fahren, um wieder heimzukommen. Und das hat aber noch für ein paar Stunden ist er hier durchgefahren. Plötzlich ist dein Weg abgeschnitten. Solche Dinge passieren, wenn höhere Gewalt im Spiel ist. Höhere Gewalt, was es auch immer heißt. Das Erdbeben in Japan, das war ein gewaltiger Schock für die ganze Nation damals. Oder was heißt in diesem Jahr? Das ganze Wirtschaftsleben ist durcheinander geraten. Bis heute haben die Japaner sich noch nicht von diesem Schock erholt, von diesen Schockwellen, die da über das Land gegangen ist. Oder auch unser Euro in der Finanzwelt steht unter Schock. Da dankt ein Wirtschaftsminister und ein Wirtschaftsboss ab nach dem anderen, weil der spürt, da kommt was auf uns zu. Und man versucht, vom sinkenden Schiff noch so rechtzeitig wie möglich abzuspringen, wenn es geht. Manchmal geht's nicht mehr. Aber wenn du merkst, da kriselt's, da solltest du schon gucken, wie komme ich da so wenig Kratzer wie nur möglich davon. Wir sollten daran denken, auf der Titanic, da war eine Frau, die saß immer nachts, abends, weil sie wach war, im Pelzmantel angezogen, auf dem Deck und hat immer zugeguckt. Sagte, weißt du, ich traue dem Frieden nicht, wenn die sagen, das Schiff ist unsinkbar. Also Gott lässt sich nicht spotten. Und diese gläubige Frau war die erste, die ein Schiff, ein Rettungsboot bekommen hat und gerettet wurde, weil sie schon oben war. Weil sie schon die Katastrophe erwartet hat. Weißt du, wenn du weißt, du kannst dich darauf vorbereiten. Wenn du gewarnt bist, kannst du dich vorbereiten. Aber so viele Leute haben gar keinen Instinkt. Wir sollten einen Instinkt haben und der Heilige Geist gibt uns einen Instinkt, dass wir uns auf die Schockwellen vorbereiten. Was kommt? Deshalb, Gott sagt, ich tue nichts, ohne voranzukündigen. Amos 3, Vers 7 und 8. Er kündigt es an, aber die meisten reagieren nicht. Die meisten haben keinen Instinkt. Die meisten denken, es ist nur ein Spiel. Große Ereignisse werfen immer ihre großen Schatten voraus oder werfen Schatten voraus. Und das sage ich nicht, sondern das sagt die Bibel. Es werden Dinge angekündigt von der Bibel. Lies Matthäus 24, was Jesus vor 2000 Jahren sagte. Es werden Kriegs- und Kriegsgeschrei sein. Es werden die Menschen bange sein. Und dann werden die Menschen schreien, Berge und Hügel fallt über uns. Das sind schon gewaltige Schockwellen. Schockierende Botschaften, schreckliche Worte der Bibel. Es gibt nicht nur liebe, nette, süße Worte von der Heiligen Schrift. Gott warnt uns. Nimm dich in Acht. Nimm dich in Acht, pass auf. Es wird was kommen. Und wohl uns, wenn wir dann vorbereitet sind, wenn wir schon innerlich gewarnt sind. Oder wir wissen, wir sind in guten Händen, der Herr wird schon gut machen und wird einem schon recht machen. Gottes Worte sind einfach Worte aus einer anderen Welt. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und deshalb, Gott inspiriert seine Kinder, seine Leute. Er warnt, er hat Noah gewarnt vor der Katastrophe. Wenn wir den Judasbrief anschauen, der Henoch hat gewarnt vom Gericht, hat sogar seinen Sohn Methuselah genannt, also und so weiter. Und wenn die Zeit reif ist, wird es kommen, wird es geschehen. Und also all diese Dinge, Gott warnt schon im Voraus. Oder Menschen, die sehr stark mit der Natur zusammenleben, mit ja sehr sensibel sind, geistlich sind, sensibel sind, müssen nicht immer groß religiös sein, aber geistig sensibel sind, mit sich selber im Klaren und im Reinen, die spüren, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Oder Leute, die Drogen nehmen. Es ist interessant, auch Drogensüchtige, die wirklich so auf dem Trip sind, die haben, die erweitern ihren Bewusstsein, nennt man das. Aber die haben auch Ahnungen, natürlich schreckliche Ahnungen auf der einen Seite, was so zukommt. Und die fühlen sich nicht mehr wohl. Die fühlen sich da nicht mehr wohl. So, Gottes Gerichte sind Gerichte aus einer anderen Dimension. Bei ihm gelten andere Maßstäbe. Seine Gerichte sind also Gerichte aus dem Jenseits. Und Gott richtet sich nicht nach den Menschen, fragt nicht gut und böse. Das sind ein paar Fromme, da passiert nichts. Nein, sogar in Gegenden, wo sehr viel Fromme sind, passiert sehr viel Schreckliches. Und die Frage ist, warum müssen gute Menschen so viel leiden? Da fragt man sich oft. Warum ist es so? Aber Gott will zeigen, auch meine Kinder müssen durch schwierige Zeiten durch, durch die Wüste durch, durch die Hölle hindurch. Ihnen wird nichts erspart. Aber sie haben die Kraft, das zu verkraften. Und sie haben mit ihrem Leben sowieso abgeschlossen. Eigentlich ist es egal, wo was passiert. Du weißt, ich bin in Gottes Hand. Und wenn ich aufwache drüben, ich bin bei Gott. Also das macht einem Kind Gottes nichts aus, wenn dann schreckliche Dinge über ihn kommen. Aber natürlich für die Gottlosen, für die Ungläubigen ist das eine schockierende Tatsache. Deshalb Schockwellen für die Ungläubigen. In Sri Lanka, da als die Tsunami-Katastrophe war, im Indischen Ozean, da spielten die Kinder mit einem Elefanten, der war mit angebunden und so weiter, und plötzlich reißt sich der Elefant weg und rennt hinauf den Berg hinauf und alle rennen nach. Und dieser Elefant hat die ganze Mannschaft, die da gespielt haben, gerettet. Der war immer brav, da ist nichts Negatives passiert. Aber er spürte etwas, Tiere spüren etwas, Elefanten spüren etwas, Ratten spüren etwas. Ratten spüren etwas, so die Tiere, die nicht gesündigt haben, nicht gefallen sind. Die Natur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes, so steht es in der Heiligen Schrift. Also, wenn Gott kommt, sie spüren das. Und sie rennen weg oder bringen sich in Sicherheit. Weißt du, was es heißt, einer höheren Gewalt ausgeliefert zu sein? Wenn du dich Gott auslieferst, lieferst du dich automatisch, unwillkürlich einer höheren Gewalt aus. Und wenn du das mal gelernt hast, dich der höheren Gewalt auszuliefern, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe das, was du geplant hast. Dann lebst du ganz anders, du lebst gelassen, getrost. Du regst dich nicht auf, du haderst nicht mit deinem Schicksal. Ich weiß nicht, ob du schon mal einer höheren Gewalt ausgeliefert warst. Du kannst nichts dagegen machen. Du kannst beten, so viel du willst, singen, so viel du willst, kannst auf die Knie liegen, so lange du willst. Passiert nichts. Höheren Gewalt ausgeliefert. Bis Gott eingreift. Es sind Fälle, wo der Mensch nichts dafür kann, meistens. Höhere Gewalt. Dafür sind wir am allerwenigsten gerüstet. Und deshalb ist mein Anliegen, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir gerade diesen kritischen Stunden und Augenblicken der Weltgeschichte gut gerüstet sind. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist, was uns stark macht in Krisenstunden. Das macht uns stark in Stunden der Anfechtung. Und Anfechtung wird über die ganze Erde gehen. Wir sollten also gerüstet sein der höheren Gewalt. Wenn du auf einer Baustelle arbeitest, dann kriegst du einen Stahlhelm, kriegst du Stahlschuhe, so, also wirst gut gerüstet, damit ja nichts passiert. Du solltest auch auf dem geistlichen Gebiet auch gut gerüstet sein. Hast du die richtige Rüstung? Und ich meine nicht nur die Waffenrüstung, dass du gegen den Teufel kämpfst. Nein, du solltest auch die Rüstung haben, dass es dir nichts passiert. Der Herr ist mein Schild. Der Herr ist mein Schirm. Weißt du, diese Sicherheit, diese Stahlschuhe oder diesen Stahlhelm, dass, wenn da was runterfällt, dass dir nichts passiert? Weißt du, Schockwellen kommen über Christen. Und wenn du nicht gerüstet bist, bricht für dich eine Welt zusammen. Wie konnte mir das passieren? Aber wenn du weißt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, auch die Katastrophen, auch die Lieblosigkeit und die Ungerechtigkeit und Herzenshärtigkeit, auch Krankheiten, Todesfälle, und die kommen, da kommt niemand vorbei. Und dann darfst du deinen Kopf nicht verlieren, du weißt, mein Erlöser lebt. Egal was jetzt kommt, denk an Hiob, egal was da passiert, wir sind in der Endzeit. Und da werden mehr solche Schockwellen kommen, als was die Geschichte je bisher erlebt hat. Und ich möchte, dass du dich innerlich darauf vorbereitest. Deshalb sind wir auch hier. Ich bin nicht hier nur zu unterhalten und sagen, liebe Geschwister, der Herr ist gut. Nein, der Herr ist gut mitten in der Krise. Der Herr ist gut zu denen, die ihn lieben, in der Katastrophe. Und selbst wenn du da sitzt wie der Hiob, du schabst dich an deinem Körper, der war schon im Koma anscheinend, seine Situation war wirklich schrecklich und schlecht. Und dann sagt er noch dieses große Bekenntnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du musst deinen Erlöser kennen, nicht dich, nicht die Probleme, nicht die Welt, nicht die Umstände. Kennst du deinen Gott? Und wohl dir, wenn du deinen Gott kennst. Gott wird dafür sorgen. Und das hat Gott mir diese Tage für jemanden gesagt, wo jemand zu mir kam und ein Problem hatte und ganz schlimmes Problem hatte. Und dann habe ich gebetet. Weißt du, Gott gibt manchmal so komische Sprüche. Also ich kriege solche komische Sprüche. Da muss ich sehen, das musst du schön sagen, muss so sagen, dass es gut ankommt. Und dann habe ich einfach in dem, was wo ich dann, was sagt der Herr in meinem Fall oder was bedeutet das? Oder wie wäre ich damit fertig? Komme ich noch heil daraus raus? Und dann gibt mir Gott dieses komische Wort, du kommst mit einem blauen Auge davon. Aber Gott hat mir manchmal solche merkwürdige Wortkombinationen gegeben. Du kommst mit einem blauen Auge davon, es bleibt nichts erspart, aber du wirst bewahrt. Du kommst mit einem blauen Auge davon. Denk auch an deine Krisen. Vielleicht ist für irgendjemand, der gerade das Wort Gottes hier hört heute Abend, wenn du Gott vertraust, du wirst mit einem blauen Auge davonkommen. Deshalb heißt es in Matthäus 24, betet, dass eure Flucht nicht im Winter und am Sabbat geschehe. Das heißt also, es wird Kratzer geben, es wird eine Karambolage geben, aber du kommst so glimpflich wie nur möglich davon. Gott wird dich schon durchbringen. Du kommst mit einem blauen Auge davon. Im letzten Moment wirst du irgendwie gerettet oder dir wird dann geholfen oder greift irgendjemand ein. Und der Teufel will das dir nicht zulassen, dass du im letzten Moment davon gerettet wird oder gerettet wirst. Der will, dass du verzweifelst, dass du untergehst in der Katastrophe. David Livingstone erzählt eine Geschichte, da kommt zu ihm ein depressiver Bruder und sagt, mein Bruder, ich kann nicht mehr glauben, wie für mich bricht die Welt zusammen. Dann knöpft er sein Hemd auf und sagt, siehst du hier diese Krallen, diese Kratzer? Siehst du diese Narben an meiner Brust? Ich war unter dem Pfoten eines Löwen, ich spürte schon den Atem des Löwen. Und ich habe gesagt, lieber Gott, nimm meine Seele, ich habe schon mit meinem Leben abgeschlossen. Und dann fiel von irgendwo ein Schuss und der Löwe sprang weg und ließ mich liegen, verblutet. Und dann kamen Leute und haben mich gefunden. Weißt du, im letzten Moment kann irgendwo ein Schuss fallen. Im letzten Moment kann was passieren. Du hast es nicht in der Hand, niemand hat es in der Hand. Die Führung Gottes hat niemand in der Hand. Und sagt, guck mal, verzweifle nicht, Bruder, gib dich nicht auf. Ich lebe, weil Gott will, dass ich lebe. Gib dich nicht auf. Der Teufel will dich erschrecken, dir die Freude am Leben verderben. Kinder Gottes sind mitten in der Krise sicher und geborgen. Also sie sollten sein zumindest. Wenn du richtiges Kind Gottes bist, du solltest wissen, ich bin in der Hand Gottes. Mich kann niemand und darf niemand aus der Hand Gottes reißen. Die Schockwellen können kommen. Aber weißt du, die prallen an Gott ab, diese Schockwellen. Der Herr Jesus möchte vergeben, das, was ich jetzt gerade denke. Aber der Herr ist mein Prellbock. Bei ihm prallt es ab. Er fängt es auf. Weißt du, du wirst erschüttert. Satan begehrt euer. So steht es in der Bibel. Und Satan wird euch sichten. Das hat er zu den Aposteln gesagt. Aber der Herr ist der Prellbock. Und weißt du wie? Da werden die Jünger, oder da kommt Judas mit den ganzen Leuten, die Jesus verhaften wollen. Dann sagt er, nehmt mich und lasst diese gehen. Weißt du, so prellt Gott die Dinge bei uns ab. Nehmt mich und lasst diese gehen. Dann beschäftigt sich der Teufel mit Jesus und lässt dann die Apostel, die Jünger laufen. Die haben natürlich Angst nachher vor den Juden, aber das überleben sie noch. Der Herr ist unser Prellbock. Und auch in diesen schwierigen Zeiten, weißt du, Gott weiß, wer dich führt und leiten und dich ans Ziel bringen kann. Und wir haben nicht immer Honiglecken und uns ist das Leben nicht so auf Rosen gebettet und wunderbar geölt und geschmiert und gebuttert. Da sind zwei Rabbiner, die unterhalten sich. Wo war der Teufel, als die Kinder Israel durch das Rote Meer zogen? Wo war der Teufel? Und da hat der andere nachgedacht und zur Diskussion. Im Gespräch lernst du göttliche Wahrheiten. Red viel mit anderen Leuten. Wenn du Not hast, sprich, friss nicht alles in sich hinein. Also redet mit anderen, und während die so redeten, dann sagte ich, weiß, wo der Teufel war, als die Kinder Israel durchs Rote Meer zogen. Der war so mit Hiob beschäftigt, dass er für Israel gar keine Zeit hatte. Der war so mit Hiob beschäftigt. Deshalb, der Teufel kann nicht überall gleichzeitig sein. Der beschäftigt sich mit einem und nehmt mich und lasst diese gehen. Die Juden waren so mit Jesus beschäftigt und mit der Kreuzigung und all dem drum und dran, und die Jünger konnten sich dann verschanzen und verstecken. Weißt du, im ersten Augenblick, da denkst du, die Welt bricht zusammen. Und bei mir war es auch so, als ich dort unten in Spanien war mit dem Auto oder wie auch immer, so viele andere Situationen, da dachte ich, jetzt geht mir die Welt unter. Jetzt kann es nicht mehr. Jetzt geht's nicht mehr. Und in dem Moment, wo du dich aufgibst, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Irgendwo in Gott, das sind die Stunden, wo Gott eingreift, wenn du dich aufgibst. Und bevor du dich aufgibst, hat der Herr eingegriffen. Der Herr ist immer schneller. Blitzschnell ist er. So schnell kannst du gar nicht denken. Im ersten Augenblick habe ich damals gedacht, mein Urlaub ist futsch, das Geld ist futsch. Denn ich habe unterschrieben, ja, dass ich mit 500 Euro oder 1000 Euro Kaution für das Auto bürge, wenn was passiert. Und verstehst du, das ist alles weg. Aber Gott macht es gut, dass ich nur noch 20 Euro zahlen muss. Und dann bin ich gut davon gekommen. Aber zuerst denkt man immer das Schlimmste. Wenn so Schockwellen auf dich zukommen, denkst du immer das Schlimmste. Immer das Schlimmste. Aber das ist, wie der Teufel uns alles so vergrößert, so dramatisiert. Du hörst die Nachrichten, ach, was ist denn das wieder? Was soll denn das wieder? Der erste Eindruck täuscht dich. Du musst nochmals hingucken. Und andere hingucken lassen. Und einfach mal auch lästig werden. Ja, wer ist schuld an dem Unfall? Der Wind. Das himmlische Kind. Ja, vielleicht Spaß. Weißt du, wir sollten auch in der Krise die Schockwellen, wenn die aufeinander stoßen, das ist Zeit der Erlösung. Die Bibel sagt, wenn die Erlösten heimkommen, wird bei den Erlösten ihr Mund voll Lachen sein. Weißt du, du solltest deinen Humor nicht in der Krise verlieren. Es ist ganz arg wichtig, dass du in der Krise trotzdem noch schmunzelst und lächelst. Naja, das ist nur Blech, das ist nur Papier oder das sind nur Worte, das ist nur Stein oder das ist nur Schrott. Wir verlieren so schnell den Humor und deshalb vergeht uns das Leben. Freude ist der Motor, der das Leben am Leben hält, die Freude. Und jetzt die Freude am Herrn. Also du hast Gott und freu dich an deinem Gott. Also ich habe meinen Gott, also den kann mir niemand nehmen. Mein Gott kann niemand nehmen. Lass dich von deinem Zustand nicht täuschen, dass du jetzt eine Beule hast. Oder ein Geschwür oder Geschwulst oder Tumor oder was auch immer ist. Lass dich damit nicht unterkriegen. Naja, wie viele Leute leben mit Tumore? Aber es wird schlimmer, und wenn wir das dramatisieren, oh, und dann anfangen zu heulen, zu klagen und sich zu beschweren. Lasst uns auch mit Sachen leben. Natürlich ist das Auto nicht mehr so schön. Habe ich eine Beule drin. Und da bin ich immer noch 2.000-3.000 Kilometer damit gefahren, bis ich abgegeben habe. Bringen Sie es wieder zurück, wenn Sie wegfliegen. Geben Sie dann die nächste Station ab. Und Sie werden alles hier lassen eines Tages sowieso. Also mit Kratzer oder ohne Kratzer. Lass dich von der ersten Diagnose nicht täuschen. Weißt du, und das ist, was ich auch weiter sagen möchte. Die erste Diagnose, die kann fehl sein. Nochmals eine Diagnose und nochmals eine Diagnose. Und wenn es dann soweit ist, du hast gebetet, du hast alles gemacht, bitte machen Sie nochmals eine Diagnose. Und wer weiß es, vielleicht wirkt Gott ein Wunder. Vielleicht. Ich sage nicht, dass er wirken muss. Aber dein Glaube ist es, dass du so oft probierst, bis es gibt. Bis es ergibt. Das ist genauso, als wenn du eine Entdeckung machst. So oft dranbleiben, so oft rechnen, vielleicht geht es doch aus. Vielleicht kannst du es doch bezahlen. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine Lücke, wo du was einsparen kannst. Vielleicht. Und du solltest immer die Möglichkeit dir lassen, das ist vielleicht. Wir geben uns viel zu schnell auf. Und das ist, was der Teufel erreichen möchte. Sag doch deinem Gott ab. Lass dich also nicht gleich vom ersten Urteil dich täuschen. Weißt du, das ist das ganze Gerichtsverfahren. Wenn du mal in einem Gerichtsverfahren warst und so weiter, ich weiß von meinem persönlichen, ich bin auch manchmal durch Gerichte, musste durch Gerichte durch, und ich nehme nicht das erste Urteil. Wenn ein Amtsgericht verurteilt oder wenn ein Gericht verurteilt, es gibt noch Widerspruch. Und du legst nochmals Widerspruch oder dann gibt es noch ein paar andere Gerichte. Und dann geht es so weit, bis es nicht mehr geht. Und meistens ist das andere Gericht, hebt das erste Urteil auf. Schau doch die ganzen Gerichtsverfahren, was so in der Geschichte oder hier in unseren Medien passiert. Weißt du, die Gerichte werden aufgehoben. Ein Gericht mag dich schuldig sprechen, aber das andere Gericht mag dich recht sprechen und dir recht geben. Wir geben uns viel zu schnell auf. Schockwellen kommen auf uns zu. Wir haben keine Deutung, keine Erklärung. Können es nicht fassen, können nicht irgendwie aufeinander bringen. Der Schock täuscht uns und der Teufel ist ein Täuscher, Obertäuscher. Gott sagte mir, du kommst mit dem blauen Auge davon. Und dann gebe ich diese Botschaft weiter. Ist na unangenehm, ein blaues Auge. Natürlich tut es weh, aber du erholst dich. Du kommst wieder auf die Beine. Gott hat für seine Kinder immer eine wunderbare Lösung. Sie kommen immer, fast immer mit blauen Augen davon. Die kommen fast immer. Du musst es nur verstehen. Ich komme mit einem blauen Auge davon. Und wie schnell ist das blaue Auge wieder regeneriert, hat sich wieder zurückgebildet? Bei Gott hast du immer Glück im Unglück. Das ist beim lieben Gott. Wenn du ihn ein bisschen kennst, ihn verstehst und so weiter, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Es hätte noch viel schlimmer kommen können alles. Du hast Glück im Unglück. Verstehe Gott? Lies die Bibel, studier die Bibel. Guck mal, denk an die Geschichte von Josef, wir werden diese kurz nachher streifen. Weißt du, die haben gedacht, jetzt, oder Josef, der arme Junge, der tut mir so leid. Mich haben sie verkauft, mich haben sie da unten als Sklaven, jetzt muss ich als Sklave da dienen. Aber Gott hat aus dem Unglück Glück gemacht. Nimm deine Situation nicht so hin, sondern da, wo du immer hinkommst, mach aus allem das Beste. Mach aus allem das Beste. Gott selbst reguliert alles für dich und macht gut. Und dass es so glimpflich wie nur möglich abgeht. Guck mal, und der Josef hat es geschafft. Er ist im Knast gelandet. Naja, ist natürlich ein guter Aufenthalt. Muss nicht fürs Essen sorgen, nach Möglichkeit oder für sonst was. Ist jetzt bewahrt und behütet. Gut behütet sogar, zu gut. Gott handelt manchmal sehr hart, wenn er uns führt und leidet. Weißt du, er ist nicht so Weichei. Er fasst uns schon manchmal ganz hart an. Und sagt, nein, drück nicht, du erdrückst mich ja bald. Lies mal die Psalmen. Lies mal die Psalmen. Gott greift manchmal zu und sagt, komm mal her und hebt uns dann, dass wir Boden unter den Füßen verlieren, dann trägt er uns durch etwas hindurch. Gerade wenn du den Boden unter die Füße verlierst, dann trägt dich Gott irgendwo irgendwie durch. Und du sagst, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott, was passiert mit mir? Er nimmt dich einfach und trägt dich auf die andere Seite. Und du kannst nicht erklären und sagst, warum habe ich kein Boden unter die Füße? Wir verlieren als Kinder Gottes so oft den Boden unter die Füße, weil wir in einer anderen Welt leben. Von einer anderen Welt und für eine andere Welt. So, als ich dort den Unfall hatte in Murcia in Spanien, habe ich gedacht, nichts wie weg von dieser Mondlandschaft. Das ist, da will ich nicht mehr länger bleiben. Diese Umgebung ist mir gleich unheimlich geworden. Denn ich wusste ja, wenn es einmal die Erde bebt, wird sie nochmals beben. Und wer weiß, wo ich mich da befinde. Und was mit mir dann noch passiert. Ich habe geguckt einfach, dass ich so schnell wie möglich da rauskomme. Auch wir als Christen müssen durch eine gerichtsreife Welt. Und der Herr sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, das sind diese Schockwelle, die auf uns zukommen, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Wir müssen da durch, ob das passt oder nicht, ob uns lieb ist oder nicht, ob wir es wollt ihr daran glauben oder nicht? Wir müssen da. Das ist einfach unser Schicksal. Wenn ich das so sagen kann. Schockwellen kommen aus einer anderen Welt, habe ich gesagt. Und dann bist du plötzlich mittendrin. Die Erde schwankt. Und die Erde wird sogar schwanken. Denn wenn ich die Bibel lese, es wird schwanken wie ein Trunkener. Und viele Völker haben Weissagungen und Prophezeiungen, dass im Westen die Sonne aufgeht und im Osten die Sonne untergeht. Also, da kann ich schon verstehen, dass da plötzlich schwankt und dass die Tiere nicht mehr wissen, ist es Mittag, Abend oder was jetzt gerade ist. Weißt du, und wir sind ein Teil der Prophezeiung. Wir leben da drin. Wir prophezeien nicht nur, wir sagen nicht nur etwas, wir sind mittendrin. Und das ist unsere Heiligung. Wir leben einfach das Leben Gottes in dieser Welt. Gehen Gottes Weg. Der Herr führt die Seinen. Und er führt sie meistens anders, als wir denken. Weißt du, der Urlaub, ich weiß nicht mehr viel vom Spanienurlaub, ich weiß schon einiges, aber das vergesse ich nicht, was passiert ist. Weißt du, wenn solche kritische Momente da waren, das vergisst du nicht. Krisen vergisst du nicht mehr so schnell. Katastrophen vergisst du nicht so schnell. Stell dir mal vor, du erlebst eine Bombennacht oder einen Zusammenbruch. Das geht dir unter die Haut. Da redest du. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die ist bei den Bombennächten verschüttet gewesen, mehrere Tage, bis man sie gefunden hat. Die hat selbst 20, 30 Jahre nach dem Krieg hat nur noch davon geredet, wie sie da gerettet wurde, wie sie gebetet hat, wie sie da nach Wasser geschnappt hat und wie sie da eingeklemmt war. Das geht nicht vorbei, so spurlos, das vergisst du nicht. Gottes Wege gehen manchmal durch Enttäuschungen, Schockwellen, durch Erschütterungen, manchmal so größere, manchmal kleinere. Und eigentlich ist das ganze Leben nur Erschütterung. Ob du es glaubst oder nicht. Die Erde dreht sich und die dreht sich nur aufgrund der Erschütterung. Zigmal am Tag ist die Erde erschüttert, sonst würde sie immer auf der Stelle stehen. Aber Erschütterungen sind es, die uns in Bewegung halten. Jesus sagt sogar zu seinen Jüngern, also nicht, ihr werdet wunderbare Stunden, herrliche Tage haben. Nein, er sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Warum? Weil er anders ist, als wir gedacht haben oder denken, als wir uns vorstellen, als wir gelehrt worden sind oder als wir je geglaubt haben, er ist total anders. Weißt du, die Menschen müssen das alles verkraften, diese Schockwellen. Ich denke nur diese Emmaus-Brüder, die gehen niedergeschlagen, entmutigt. Wir haben geglaubt, er würde Israel erlösen, aber was ist passiert? Gehängt haben sie ihn, gekreuzigt haben sie ihn. Wir haben geglaubt, er würde Israel erlösen. Wir haben oft so falsche Vorstellungen vom lieben Gott. Er muss so und so machen, wie wir in Schulbüchern haben. Oder wie uns die Kirche oder die Religion oder die Geistlichen lehren. Weißt du, die ganzen Israels-Fans, die werden wahrscheinlich noch ganz groß und mächtig erschüttert werden, was in den nächsten Tagen passiert, wenn Israel und die Palästinenser da wieder einen Staat haben, auf gleichem Boden. Und jetzt so, auch jetzt die ägyptische Botschaft. Weißt du, man hat zuerst vielleicht sich gefreut, jetzt ist Revolution im Nahen Osten, Ägypten, aber jetzt jagen sie den Botschafter aus dem Land oder der haut ab. Wir gehen Erschütterungen entgegen, Leute. Und da werden viele Israel-Fans erschüttert sein. Ich sage es euch. Wir dachten, er wird den Tempel bewahren. Was ist passiert? 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Und da werden sie noch mehr erschüttert werden. Und da war Julius, der Abtrünnige, der hat gesagt, ich werde den lieben Gottes Lügen strafen, hat gelogen und so weiter. Und dann hat er gesagt, Juden, alle zurück nach Israel, baut den Tempel, ich gebe euch das Geld. Und natürlich haben die geglaubt, jetzt der Messias kommt, weil sogar der Kaiser mitmacht und Geld gibt und den Tempel aufbauen lässt. Aber der ganze Spuk war in kurzer Zeit vorbei und bis heute steht kein Tempel in Jerusalem. Aber da wollte Gott das Lügen strafen, weil Jesus gesagt hat, da wird kein Stein auf dem anderen stehen. Und wenn Gott etwas sagt, das stimmt. Und das geht in Erfüllung. Und was für die Juden ihr Schicksal ist, sie sind zerstreut unter alle Völker. Und dort sollen sie ein Segen sein. Dort sollen sie Gott dienen. Überall auf der Welt sollen die Juden Gott verherrlichen, Gott suchen, Gott finden. Sie sollen die Missionare dieser Welt sein. Das sind sie natürlich nicht. Aber die werden es eines Tages sein. Wenn Jesus kommt, wenn sie ihn erkennen werden. Wir bringen so viel durcheinander und wir denken, das muss alles so und so und so sein. Weißt du, dann kommt der liebe Gott zum Abraham und sagt, Abraham, opfere mir deinen Sohn, den du lieb hast. Kann das Gott gewesen sein? Ist das wirklich Gott? Verlangt das Gott von einem Menschen? Du glaubst gar nicht, was Gott einem Menschen manchmal zumutet. Du bist erschüttert. Opfere mir den Sohn. Ich habe für den doch gebetet, so lange gewartet, so viel Opfer gebracht, auf so viel verzichtet, nur wegen diesem Jungen. Und jetzt willst du den haben, ich soll den opfern. Und im letzten Moment greift Gott ein, dass es nicht so weit kommt. Du siehst, wenn du Gott gut kennst, kannst du dich auf jedes Abenteuer einlassen. Wenn er dir was sagt, mach das und das. Und du sagst, ich kann nicht hingehen, will nicht hingehen, werde nicht hingehen. Aber du gehst trotzdem hin. Oder gehst nicht hin. Denk an Jona, der ist von Gott abgehauen. Aber Gott hat ihn doch hingebracht, wo er ihn haben wollte. Gott ist so stark, du bist der höheren Gewalt ausgeliefert. Und du kannst weglaufen, wohin du willst. Der liebe Gott holt dich wieder zurück. Wenn es nicht mit dem Fisch, nächstes Mal mit dem Vogel. Da kommen so Geier und Gott verschaffte einen Geier und brachte Jona dorthin. Gott kann alles machen. Gott kann alles machen. Oder wird er entführt? Oder. Weißt du, Gott hat Mittel und Wege. Da fehlt's ihm gar nicht. Er hat so viele Mittel und Wege, dass du plötzlich dort landest. Oder denk an Philippus. Und der Geist entrückte. Der wäre so gerne mit dem Finanzminister nach Äthiopien gegangen. Der hätte so gerne dort gepredigt. Aber der Heilige Geist nahm ihn weg und er wurde in Caesarea wieder gefunden. Auch so ein Adler. So ein Geier. Plötzlich war er in Caesarea. Da wollte er um Himmels Willen gar nicht hin. Das waren ja Römer. Dort wohnten ja Römer. Aber dort wollte Gott ihn haben. Philippi Caesarea. Da wo der Kaiser oder die Soldaten sind. Er sollte dort wirken und dort eine Gemeinde leiten. Er wäre lieber nach Äthiopien gegangen. Hätte ausgesorgt. Der hat mich zum Herrn geführt. Der hat mir gedient. Der hat mich getauft. Aber Gott macht andere, geht anders, hat andere Methoden. Plötzlich, also, stell dir mal vor, plötzlich liegst du da. Wo bin ich denn? Wie heißt die Ortschaft hier? Philippi Caesarea. Viele fragen sich, warum bin ich da und dort gelandet? Du hast vielleicht auch gesagt, dort möchte ich nie hingehen. Die Gemeinde, nein, um Himmels Willen. Und plötzlich kriegt man dich nicht mehr raus aus der Gemeinde. Da macht man alles möglich. Man will dich rausschmeißen und du gehst doch nicht raus. Auch das passiert, wie Gott einen führt und leitet. Man will dich loswerden, aber du sagst, das ist mein Platz, hier hat Gott mich hingestellt. Und hier werde ich bleiben. Gott wird viele Fundamentalisten erschüttern. Als ich so gebetet habe, es wird ein Schock durch die Christenheit gehen. Ein Gott gewollter Schock. Weißt du, da haben die Leute so auf den Materialismus gebaut, du musst nur positiv bekennen, nur positiv reden, nur positiv proklamieren. Ich weiß, das ist alles richtig und in Ordnung. Aber die Leute werden erschüttert. Und ganz massiv. Und viele sind schon erschüttert. Die können das und jenes nicht mehr tun. Die meisten Christen sind vom Teufel nicht von Gott aufgeklärt worden. Und irgendwie von Fanatikern sind sie da irgendwie in eine Sache getrieben. Das müsste so und so und so und so und so und so machen. Und Gott geht ganz anders manchmal. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Die Bibel sagt einmal von den frommen Pharisäern damals, ihr Übeltäter weicht alle von mir. Weiß Gott, das ist ein hartes Wort Gottes. Also ich habe mal mir die Mühe gemacht, mal eine Bibelarbeit für mich persönlich, das ist nicht zum Predigen, für mich persönlich, die harten Worte Gottes. Wenn du zu die Bibel, die ganz harten Worte, weicht ihr Übeltäter von mir. Das ist doch schockierend. Stell dir mal vor, du sitzt da, willst das Gute, willst das Richtige und der liebe Gott sagt zu dir, du Übeltäter. Oder weicht, was habe ich mit dir zu schaffen? Ist auch so ein Fall. Stell dir mal die gute Maria, Mutter Jesu, die seligste Frau von allen Frauen. Weicht, weicht, was habe ich mit dir zu schaffen? Oder Petrus, verstehst vorher, so voll Heiligen Geistes, so aufgeklärt und so gesegnet. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Heiland, Satan hinter mir. Das sind harte Worte. Stell dir mal vor, ich würde dir sagen, Satan hinter mir. Oder du würdest von irgendjemand anders hören. Du Satan. Petrus, ich bin Satan, ich bin Teufel. Keiner will der Teufel sein. Aber plötzlich sagt er, Satan hinter mir. Du siehst also, wie schnell das gehen kann. Harte Worte Gottes. Ich habe mir erschreckt, wie viele davon gibt. Was Gott sagt. Aber du musst es gar nicht so dramatisch nehmen. Petrus wäre im Boden versunken am liebsten, als er das hört. Aber nein. Oder wir haben auch andere von Petrus, als er den Simon den Zauberer hat. Wir können von dem Simon dem Zauberer dort in Samarien denken, was wir wollen. Ist egal, aber ich nehme es mal auf diese Seite, wie ich das so betrachte im Augenblick. Du Schalk, sollst verdammt werden mit deinem Geld. Weißt du, der sagt, bitte bet für mich, dass nichts von dem, was du gesagt hast, über mich passiert. Also, wir müssen die Dinge, die auch manchmal so schrecklich klingen, gar nicht so schrecklich nehmen. In der Welt sagt man, es wird nie so heiß gegessen wie gekocht. Auch vom Wort Gottes her. Nicht, dass ich die Bibel mindere oder abschwäche. Nein. Bitte bet für mich, dass nichts von dem, was da in der Bibel steht, dieses schreckliche Weh, ihr Übeltäter, weicht von mir, dass das nicht für mich passiert, dass ich da nicht durch muss. Und wer weiß, da steht nicht, was Petrus gemacht hat mit dem Simon den Zauberer. Die Geschichte hört auf. Der wollte ja das Gute wahrscheinlich. Der wollte auch, denn der hat das ganze Volk verzaubert als die Kraft Gottes. Bete, dass nichts von dem über mein Leben passiert. Weißt du, Gott liebt auch die Übeltäter. Und oft sind die Übeltäter nicht einmal die schlechtesten. Für uns natürlich schon. Und für die Religiösen sowieso. Aber weißt, Gott lässt das Kraut, das Gute und das Unkraut, dass es zusammen aufwächst, dass es rauskommt, was da drin ist. Und hier in dem Gespräch hat sich gezeigt, was im Judas oder im Simon den Zauberer noch drin war, dass es rauskommt. Gott hat nicht nötig, sich mit dem ganzen Übel einzulassen, aber er will das aus unserem Leben ausrotten. Und es kommt raus. Bitte bete, dass nichts von dem passiert, was du gesagt hast. Weißt du, es sind harte Worte. Geh weg, heb dich weg, verschwinde. Oder geht von mir. Oder ich habe mit dir nichts zu schaffen. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Diese Frau, die so bittelt und bettelt. Komm, heile, heile, hilf mir, rette mich und. Was habe ich zu schaffen? Ist nicht. Und du siehst aber, diese Frau ist so raffiniert und so stur. Und das ist, wie man Schockwellen begegnet, dass man sich nicht gleich abwimmeln lässt. Viele Christen lassen sich viel zu schnell abwimmeln. Das ist schon der erste Test. Weißt du, die meisten fallen schon hier durch. Und die Frau sagt, nee. Herr, auch die Hündlein. Jesus sagt, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden vorschmeißt. Und dann sagt sie, Herr, aber auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Du siehst, und die hat den Herrn am Kopf verdreht. Und der Herr sagt, also solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Die geschehe, wie du geglaubt hast. Auch die, du siehst, eine Absage, die Gott dir als manchmal gibt, so eine so starke Konfrontation, so eine Schockwelle. Weißt du, Gott hat mich verworfen, Gott hat mich abgelehnt, Gott will mit mir nichts zu tun haben, ich bin durchgefallen. Ja, Herr, aber auch die Hündlein leben vom Brosamen, die vom des Herrn Tisch fallen. Und der Herr sagt, nein, jetzt muss ich. Ich muss der Frau helfen. Weißt du, wir brauchen manchmal Schockwellen, dass wir aufwachen. So Schocktherapie, weißt du, wie das ist? Da zuckt alles zusammen, dann fängt dein Herz wieder neu zu schlagen, dann kriegst du wieder so einen Rhythmus in deinem Leben. Weißt du, da denkst du plötzlich um. Und wir brauchen solche Erkenntnisse, dass wir so geschockt sind, dass mir gerade sowas passiert, dass die ganzen guten Werke nichts taugen, dass alles nur Bluff ist, dass alles nur Einbildung ist und sich einsuggeriert, dass man das alles hat. Und plötzlich merkt man, ohne Jesus erreiche ich gar nichts. Da geht plötzlich einem das Licht auf, dass ich merke, nee, es sind alles nur menschliche Worte, was ich bisher gehört habe. Jetzt weiß ich, was die Wahrheit ist, und die Wahrheit ist, was der Heilige Geist mir sagt. Weißt du, Gott muss uns manchmal erschrecken, so ein Schuss vom Bug. Oh, was war denn das wieder? Dass wir dann wieder aufstehen und sagen, nee, so kann es nicht weitergehen mit mir. Gott versucht manchmal durch verschiedene Verhältnisse, Umstände und Situationen uns da zu schockieren. Weißt du, so Schockwelle, das kann Krankheit sein. Du arbeitest und 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 arbeitest, hast keine Pause, keine Freizeit, keine Entspannung. Und dann sagt der liebe Gott, mach mal ganz anders, jetzt legen wir dich flach. Und dann liegst du flach. Und dann kannst du nichts mehr arbeiten. Und dann bist du gelähmt, fast blockiert. Weißt du, plötzlich bist du in einer anderen Welt. Und wenn du krank bist, dann vergisst die Arbeit am Schluss. Du denkst gar nicht mehr an die Arbeit. Das ist dir wichtig, dass du gesund wirst wieder. Dass du wieder aufstehen kannst. So weißt du, viele Menschen, die denken, die Krankheit wäre vom Teufel. Der ist vom Teufel, weil viele Menschen sich vom Teufel leiten lassen, sich hetzen lassen, sich treiben lassen, sich einspannen lassen, im fremden Joch machen Sachen, was sie gar nicht machen sollten. Deshalb muss der Herr so einen Warnschuss abgeben. Und vielleicht gleich 5. Und dann zeigt sich, wie wir uns benehmen. Weißt, Gott will uns helfen. Er hat nicht Gedanken des Leides. Oder ist das Übels. Er will uns helfen. Deshalb erlaubt er, dass solche Dinge auf unser Leben zustoßen. Und wir fragen, wieso? Stell dir mal vor, wenn das nicht passiert wäre, was passiert ist in deinem Leben, wärst du vielleicht noch gar nicht mehr da? Wärst du gar nicht mehr am Leben? Würdest du gar nicht mehr die Dinge tun, die du tust? Weißt du, Gott benutzt manchmal wertlose Bagatellsachen und versucht dich da irgendwie aufzuwecken. Da kommt doch so ein Biest vorbei und beißt dir im Fuß. Und sagt, was soll denn das? Und was willst, was soll das? Weißt du, Gott hat immer alles so zur rechten Zeit, im richtigen Augenblick. Weißt du, und diese Schockwellen kommen immer dann, wenn du nicht denkst und nicht glaubst, dass es kommt. Wenn du dich so in Sicherheit wiegst. Also jetzt bin ich schon über den Berg. Wenn du über den Berg bist, da kommt ein neuer Berg. Hast du noch nie gemerkt? Wenn du so die Alpen anguckst, so das Panorama, da denkst du, ach, aber dass da dazwischen so viele Täler sind und viele andere Berge noch dazwischen sind und hinter den Bergen kommen neue Berge. Und wenn du einen Berg erklommen hast und jubelst und da denkst du, guck mal, die sind noch, das sind noch größere Berge als da. Und so steigerst du dich im Leben, so steigerst sich deine Kraft in deinem Leben. Diese Dinge, die so in unserem Leben passieren, die sollen uns ja weiterbringen, vorwärts bringen. Stell mal vor, wenn der Herr uns nur das zeigen würde, was gerade vor der Nase liegt. Aber Gott will uns weiterführen. Er will, dass wir durch unseren Horizont sehen. Schockwellen gehen über die ganze Welt, über jeden Einzelnen. Und dann, man wundert sich über die Erschütterungen und sagt, was soll das? Wo war ich Gott ungehorsam? Wo habe ich nicht auf Gott gehorcht? Weißt du, manchmal kannst du nichts dafür. Manchmal kannst du nichts dafür. Und sollst auch gar nicht mit Gott hadern. Und das ist, was der Teufel möchte, dass du bitter auf Gott wirst. Warum lässt er mir das zu? Warum gönnt er mir das nicht? Weißt du, Gott will seine Aufmerksamkeit bei uns erreichen, aber der Teufel versucht uns Bitterkeit ins Herz zu geben. Und vielleicht will der liebe Gott, dass du anfängst, dein Leben mal aufzuräumen. Wem hast du noch nicht vergeben? Bei wem hast du noch nicht dich für Ordnung gemacht? Wo hast du noch keinen reinen Tisch gemacht? Gegen wen bist du noch böse? Oder bist du verblüfft, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten? Weißt du, wir arbeiten an andere, dienen gerne anderen, aber Gott will uns dienen. Deshalb diese Schockwellen. Gott will uns aufklären. Wir wollen andere aufklären und zu sagen, was bei anderen los ist. Aber bei uns ist noch viel mehr los. Und er versucht uns aufzuklären. Und dann merkst du, ja, ich habe allen schon vergeben. Ich wüsste niemand, wem ich noch vergeben sollte. Wenn du einmal anfängst nachzudenken, die meisten denken nicht mehr, weil die schon so viel Bibelwissen haben und so viel andere Sachen im Kopf haben und mit so vielen anderen Sachen beschäftigt sind. Weißt du, der Teufel versteht, uns von der Hauptsache wegzubringen. Und wir leben aus der Vergebung, wir leben in der Vergebung und wir können ohne Vergebung keinen Tag überleben. Weißt du, wie oft hat der Petrus vergeben sollen? 70 mal 7. Und das am Tag. Und das am Tag. Du musst ja jeden Tag in der Vergebung lernen. Stell dir mal vor jetzt, wenn du einen Tag verpasst, zu vergeben, sind schon 490 Fälle, die noch nicht bereinigt sind. Bei einer Woche. Überleg einmal, wie viele unbereinigte Fälle von einer Woche schon sind, unbearbeitete. Und dann stapelt sich die Arbeit. Da stapelt sich die Arbeit. Da kommt so viel zusammen. Und dann muss der Herr sagen, jetzt endlich mal, mach deine Hausaufgaben. Erschütterungen kommen, weil wir nicht die Hausaufgaben gemacht haben, die gemacht werden sollten. Überleg einmal, was wäre deine Hausaufgabe? Schockwellen sind Offenbarungen Gottes, Offenbarungen seiner Liebe für mich. Es ist schrecklich zuerst mal, wenn man das alles so sieht und hört, aber letztendlich sind es Offenbarungen seiner Liebe, denn er hat Gedanken der Liebe, der Güte. Es sind Reaktionen Gottes, diese Schockwellen. Gott reagiert, denn er lässt uns nicht so laufen. Der Sturm beim Jona und der Herr verschaffte den Sturm. Nicht der Sturm kam zufällig. Es gibt keine Zufälle. Der Herr verschaffte. Wenn Schockwellen in deinem Leben passieren und du viele Schockwellen hast und schon wieder zusammengezuckt bist, schon wieder, weißt du, das ist ein Zeichen, dass Gott dich noch nicht aufgegeben hat. Ein Zeichen, dass Gott einen Menschen aufgegeben hat, wenn nichts mehr passiert. Wenn es nichts mehr passiert, ist ein Zeichen, dass Gott einen aufgegeben hat, dass Gott zu einem nicht mehr spricht. Dass Gott mit einem nichts mehr zu tun haben will. Das ist auch mir, das ist vollkommen egal. Kann mir gestohlen bleiben. Aber wenn du noch Schockwellen erlebst und erschüttert wirst, ergriffen wirst, zusammenzuckst, was soll denn das? Ist ein Zeichen, dass Gott dir nachgeht und dass ich auf Gott zugehen soll und kann. Schockwellen sind solche Weckrufe. Ach, weißt du, mein Handy, das ist ein guter Wecker zurzeit, das habe ich rausgekriegt. Also, wenn ich einmal nicht aufpasse und ausschalte, der klingelt nach ein paar Minuten wieder und wieder und immer lauter. Also, das ist ja so raffiniert, der klingelt dann so laut am Schluss, dann muss ich das verdammte Zeug ausschalten. Und so ist es, wie Gott arbeitet. Zuerst ganz leise. Zieht, 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 zieht. Und dann wird es immer lauter. Und am Schluss so laut, dass es dich aus dem Bett rausschmeißt. Das sind die Weckrufe, die Gott an uns schickt, Signale aus der anderen Welt. Schockwellen sind Signale aus der anderen Welt. Die sind nicht von dieser Welt. Gott baut sein Reich, seine Regierung, seine Herrschaft. Und er ist, der uns modelliert, der unter uns arbeitet. Ist ein Zeichen, dass Gott durchbrechen möchte in unserem Leben. Dass mit uns etwas passieren sollte. Er hat eine ungewöhnliche Bestimmung für unser Leben. Und diese Dinge kommen auf uns zu und sagt, jetzt schlaf doch nicht so lange. Du musst aufstehen, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Du musst jetzt anfangen. Und Gott gibt uns das Zeichen, wenn wir aufhören und anfangen sollen. Das sind diese Zeichen. Wir sollen auf die Zeichen des Himmels achten. Gott lässt Erschütterungen zu, um uns vielleicht Menschen näher zu bringen oder wegzubringen. Beides gehört dazu. Um uns als Menschen zu sich zu ziehen oder uns auf das Wesentliche aufmerksam zu machen. Gott ist es, der das alles macht. Um uns schneller ans Ziel zu bringen. Glaub mir, wenn wir keine Kriege hätten, wir würden uns gar nicht so schnell entwickeln. In aller Liebe. Kriege sind nützlich. Das wird alles zerstört und wir können wieder neu anfangen. Schockwellen. So nach einer Katastrophe kannst du wieder ganz neu dich etablieren. Also reg dich nicht über Schockwellen auf. Sag danke, Herr, und wir machen weiter und wir lassen uns nicht unterkriegen durch die Erschütterungen. Wir bauen auf. Es sind nur göttliche Schreckschüsse, diese Schockwellen. Gott will vielleicht durch diese Schockwellen die Greifvögel von dir wegtreiben, die bösen Leute. Also weißt, wenn einem schon so schlecht geht, will keiner mit einem was zu tun haben. Die wollen nur mit einem was zu tun haben, weil wenn es einem sehr gut geht. Denn in einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. So, also, wenn es dir so schlecht geht, wer will mit dir was zu tun haben? Ach weißt, der ist krank, der krabbelt auf alle vier, der kommt kaum durch, der hat nichts zu essen, hat nicht mal Fahrgeld. Also, der kann zu Hause bleiben. Der kann Fernseh gucken. Weißt du, so denk, weißt du, aber so ein Millionär, der muss unbedingt hierher kommen, weil wir sein Geld brauchen. Verstehst du? Aber so ein armer Teufel, was soll der? Was soll der? Weißt du, das sind Zeichen, wenn du geprüft bist, wenn du durch Leid durchgehen musst, dann lassen dich alle hängen. Aber wenn es dir gut geht, da versuchen sich alle an dir ranzuklammern und zu hängen und sagen, ich gehe mit dir, mach mit dir mit, unterstütze dich. Aber wenn nichts läuft, unterstützt dich niemand. Du musst Gott verstehen. Gott ist ein komisches Wesen. Gott versetzt uns manchmal in Todesangst, damit wir aufwachen. Stell dir mal vor, plötzlich schlägt das Herz wieder langsamer, kriegst keine Luft. Es können Dinge passieren. Da wachst du plötzlich auf und sagst, um Himmels Willen, wie schnell ist das Leben zu Ende? Weißt du, wir empfinden manchmal solche Schockwellen oder Schreckschüsse gleich als Bedrohung. Selbst wenn es nur eine Wasserpistole ist. Gleich als Bedrohung. Was Furchtbares. Und wie viele Bankräuber haben nur Wasserpistole verwendet für einen Banküberfall? Und wir denken, das ist eine ernste Waffe. Und wir machen aus allem ein Drama. Geschwister, und das ist das, was ich hier sage. Nimm die Dinge nicht so ernst. Nimm die Dinge nicht so dramatisch, was auf dich zukommt. Lasst es euch nicht befremden als was Besonderes. Steht auch in der Bibel. Als was Besonderes, dass ihr was Besonderes erfährt. Das haben alle Heiligen schon durchgemacht. Das ist allen Heiligen passiert. Das, was du erlebst, das hat irgendjemand auf der Welt schon was erlebt. Denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Dieses Fiasko, diese Gedanken, diese Sorge, diesen Kummer, dieses Leid hat schon irgendjemand anders erlebt. Und er hat es überlebt unter Umständen. Warum lesen wir so gerne Biografien? Ich lese gerne Biografien von Menschen, die was durchgemacht haben, die was bestanden haben, die sich bewährt haben. Und zwar, das ermutigt mich. Wenn der das kann, kann ich auch. Verstehst? Schockwellen, Schrecken, sie kommen. Wir reifen da drin. Die greifen uns zwar an, versuchen uns zu Boden zu werfen, aber diese Dinge sind da, um uns stark zu machen. Die Stürme sind da, um uns stark zu machen. Und je mehr Stürme du hast, desto mehr gehst du in die Tiefe. Desto mehr klammerst du dich an den Herrn. Desto mehr suchst du die Wahrheit und sagst, was ist die Wahrheit? Desto mehr rechnest du mit Gott. Wenn du nichts mehr hast zu berechnen, dann fängst du an, mit dem Unsichtbaren zu rechnen, mit Wunder zu rechnen. Weißt du, die Welt hat, wenn ich so die Bibel lese, die Welt wird von Entsetzen gepackt werden. Berge und Hügel fallen über uns. Also das wird schon eine Schockwelle sein, wenn das alles so wackelt und und alles zusammenstürzt. Und sie werden scheinen, Berge und Hügel fallen über uns. Natürlich werden die Menschen, wenn diese Dinge passieren, und sie taten in der Gerichtsstunde, sie taten nicht Buße. Das ist merkwürdig, wenn ich so die Offenbarung lese. Es passierten so viele schreckliche Dinge, Geschwüre, dass sie sogar dass die Zunge vertrocknete oder dass die Zunge aus dem Leib fiel und sie taten nicht Buße. Weißt du, Gericht nur einfach als Gericht bringt uns noch nicht weit. Wir müssen uns in der richtigen Position positionieren. Weißt du, eine Hiobsbotschaft löst noch gar nichts aus, wenn das alles beim Alten bleibt. Es muss Veränderungen geben. Weißt du, wenn Gott an uns arbeitet, solche Schockwellen schenkt, dann sollten wir nicht die gleichen Fehler nochmals machen. Oder alles vergessen oder uns da beschwichtigen und beruhigen. Naja, das geht vorbei nach jedem Regen, Sonnenschein. Nein, wir sollten fragen, vielleicht, was müssen wir anders machen? Vielleicht bauen wir das Haus jetzt nicht mehr in der Niederung, jetzt bauen wir das Haus auf dem Felsen, hoch oben auf dem Berg. Wenn noch stärkere Schockwellen kommen, die habe ich jetzt gerade überlebt, so recht und schlecht, aber wenn es jetzt noch was Größeres kommt, eigentlich die Schockwellen, die du heute erlebst in deinem Leben, sind Vorbereitungen für größere Schockwellen. Dass du eine neue Stellung einbeziehst, dass du einen neuen Boden unter die Füße nimmst, denn Gott will dich stabil machen vor schlimmeren Dingen. Und wenn du schon in kleinen Sachen verzagst und schon wegen einem Pickelchen stirbst, was soll es sein, wenn dann ein Geschwür da ist? Oder wenn was anderes ist? Weißt du, die kleinen Dinge sollen uns nicht erschüttern. Und alles fängt auch das Wirken Gottes und das Schrecken Gottes, die Schreckschüsse. Die sind stückweise, die sollen uns vorbereiten für das Nächste, das nicht schlimmer wird. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr, auf dass nicht noch Schlimmeres geschehe. Also, Gott warnt uns. Es wird Größeres kommen, wenn wir werden älter. Weißt du, bis 25 weißt du nicht, was Krankheit ist. So ab 50 zu, da fangen die Zipperleins an. Und wenn du 70 bist, dann bist du nur noch im Krankenhaus. Und in Pflege und so. Weißt du, dann im Alter, warum wir heutzutage so viel Kranke haben, weil wir so viel Alter haben. Die jungen Leute wissen es nicht. Solange du am Anfang des Lebens passiert alles nicht, da geht alles glatt. Da sagst du, ich weiß nicht, warum die da krank werden. Aber wir sollen aus der Situation lernen. Von der Jugend an, von der frühesten Kindheit an anfangen, das Fundament für unser Leben zu legen. Wenn es passiert, wenn es geschieht, ich weiß, wie man betet. Und deshalb sollten Kinder von Anfang an gleich lernen, wie man betet. Kinder Gottes sollten sowieso können. Aber viele können nicht mehr beten, wenn sie nachher älter sind und nicht gelernt haben. Die können nur sagen, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Ich kenne solche Leute. Und so, die können kein Gebet, nicht mal das Vaterunser mehr richtig zusammenbringen. Aber wir sollten beten und nicht verzagen. Denn das Gebet ist, was uns in solchen stürmischen Zeiten stark und stabil macht, das Gebet. Betet ohne Unterlass. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Betet, dass ihr nicht zusammenbricht. Beten ist der Ausweg bei diesen ganzen Schockwellen. Ich denke nur an die Geschichte von Israel, als sie ausgezogen sind aus Ägypten. Weißt du, es kommen immer ständig neue Plagen. Und auch Christen werden aus dieser Welt rausgezogen. Und die müssen Plagen durchmachen. Und die müssen sich plagen. Wenn das Leben 70 und 80 Jahre war, was heißt da? Es war nur Mühe und Plage. Ja, Plage. Du musst dich ständig plagen, ständig neue Schockwellen. Und weißt du, das Schlimme ist, der Pharao, ob er schlecht oder gut war, das ist jetzt dahingestellt. Wir haben den natürlich als schlecht. In der Bibel, Pharao war schlecht, hartherzig und so weiter. Aber wer ist der Gott, der mich gehorchen muss? Das war seine Rede. Der war schon irgendwo gottesfürchtig. Denn der hat sogar auf die göttliche Träume gehabt, die Pharaonen. Dass sogar Josef mal nach Ägypten kam. Also, wir dürfen nicht alles gleich so schlimm stehen. Aber weißt du, man kann den Anschluss an Gott verlieren. Und er wusste nichts mehr von Josef. Aber beim Pharao war ein Problem. Wer ist der Gott, der mich gehorchen muss? Und dann kommt eine Plage. Ja, Herr, ich mach das. Und, weißt du, so schwanken. Dann kam wieder, und dann hat er es wieder doch nicht gemacht. Die Plage war zu Ende. Die Plage war vorbei. Es ging wieder, der Alltag kam wieder und, da braucht er wieder neue Sprache Gottes. Und so sind die Schockwellen. Und wie viele Schockwellen brauchst du, bis du rauskommst aus Ägypten und nach Kanaan? Wie viele Schockwellen? Und immer wieder verweigert er und sagt, Ja, ja, betet für mich, betet für mich, betet für mich. Und Moses betet und nach 3 Tagen ist es wieder vorbei und hat es wieder vergessen. Und dann kommt wieder was Neues. Du siehst also, so wie wankelmütig das menschliche Herz ist. Er war immer wieder verstockt. Und das Schlimmste dabei ist, und der Herr, wenn ich lese, und der Herr verstockte sein Herz, weil sein Herz nicht in Ordnung war. Wenn dein Herz nicht in Ordnung ist, wenn Gott arbeitet und du das nicht gelernt hast, was du lernen solltest, wirst du immer wieder verstockt. Und der Herr verstockte sein Herz. Nur wieder. Und jetzt passiert wieder eine Demonstration der Kraft Gottes und die Reaktion ist beim Pharao, ja, ja, nehmt, geht, geht, aber lass noch die Frauen da und lass das noch da und lass noch das noch da. Und das ist wieder vorbei. Nee, nee, machen wir nicht. Du siehst, so ist der Mensch. Der Mensch ist immer, er vergisst, wenn es gut ist, vergisst den Herrn, vergisst, was er gelernt hat in der Gegenwart Gottes, was er unter der Schock der Einwirkung des Heiligen Geistes gelernt hat, in der Predigt, was er gelernt hat. Und es ist wichtig, je besser wir auf Gott reagieren und eingehen, desto schneller lassen wir uns verändern und desto weniger müssen wir leiden oder tragen und erdulden. Oder dann legt Gott uns eine Last auf und er hilft uns sogar, die Last zu tragen. Im Psalm 105, Vers 26, 27, er sandte Moses einen Knecht und seinen Knecht Aaron, den er auserwählt hatte. Sie taten unter ihnen Zeichen und Wunder im Lande Hams. Also Gott hat Wunder und Zeichen im Lande Hams. Und wie viele Zeichen braucht der Mensch? Wie viele Schockwellen braucht er, bis er kapiert, bis er Gottes Sprache versteht, was er zu sagen hat? Was wollte Gott eigentlich? Wer Verstand hat, der sollte darüber nachdenken. Weißt du, Gott ist mit Moses, Gott will, dass der Moses Gottes Auftrag erfüllt, lass mein Volk gehen. Weißt du, was das heißt? Lass meine Leute in Ruhe. Und wie oft knechten wir andere Christen? Ich rede jetzt neutestamentlich. Weißt du nicht, das andere, lass mein Volk gehen, war alttestamentlich für die Ägypter. Aber hier, lass mein Volk gehen. Lass sie in Ruhe. Ärger nicht anderen. Und wehe dem, der so kleine Kinder ärgert. Wer einer dieser Kleinen ärgert, der wäre besser, der wäre gar nicht geboren, dem sollte man einen Stein am Hals hängen und da versenken, wo das Meer am tiefsten ist. Lass mein Volk gehen. Lass die Christen in Ruhe. Lass die anderen Menschen in Ruhe. Verstehst du, wir sind auch solche Pharaos, ohne dass wir groß merken. Und nicht auf dem Thron sitzen und da nicht Halbgötter sind. Aber wir spielen manchmal Halbgott. Wer bin ich, dass ich ihm gehorchen soll? Lass mein Volk gehen. Viele wissen nicht, was die Stunde geschlagen hat. Gott muss manchmal Dinge zulassen, auch in unserem Leben, und uns warnen. Lass doch die Leute gehen. Ärger doch dich nicht über die Menschen, die das nicht wollen, die dich ablehnen, die dich nicht grüßen. Vielleicht haben sie von Gott einen Auftrag, dich abzulehnen. Vielleicht haben sie von Gott einen Befehl. Weißt du, du solltest geistgeleitet sein und wissen, was man in der Situation macht. Es ist ganz wichtig, dass du diese Erschütterung wahrnimmst. Viele sind nicht sensibel. Die fragen sich, ja, warum passiert mir das? Ich bin doch so ein guter Mensch. Aber wenn du dich im Spiegel Gottes hineinschaust, ich habe jetzt neulich einen Spiegel gekauft, ich muss nicht euch alles erzählen, aber trotzdem, ich dachte, ich rasiere mich richtig. Und dann schaue ich im Spiegel, denke ich, du hast dich heute Morgen noch gar nicht rasiert. Das vergrößert das 10-fach. Da siehst du jeden Pickelchen, jede Pore siehst du. Ich war so entsetzt. Weißt du, wir sehen da in so einem oberflächlichen Spiegel da an die Wand, verstehst, Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist der Schönste oder die Schönste? Und dann denkst du, ja, und so weiter. Aber dann siehst du im Spiegel mit Vergrößerung. Es gibt Spiegel mit Vergrößerung. Da bist du entsetzt. Da bist du entsetzt, wie verwildert du bist. Gott vergebe. Ja, Schockwelle. Als ich mir das erste Mal angeguckt habe, dabei beim Händler, also bevor ich gekauft habe, aber den kaufe ich, den muss ich haben. Den brauche ich. Sonst laufe ich unter die Leute und bin nicht anständig rasiert. Ja, du lachst. Aber wir sollten mal im Spiegel Gottes uns betrachten, die Erde. Und Gott vergrößert es manchmal 100-fach. Stell dir mal vor, dein Gesicht, dein Äußeres, wird 100-fach vergrößert. Da sieht man deine Gedanken sogar dann am Schluss, was du denkst, die Motive. Und er kennt unsere Gedanken von Ferne. Das steht in der Bibel. Deshalb behandelt Gott uns so komisch, weil er unsere Gedanken von Ferne kennt. Er sieht das, was wir gar nicht sehen und merken und worauf wir gar nicht reagieren. Deshalb diese Erschütterungen und diese Schocks. Uns sollen die Augen geöffnet werden. Weißt, Gott will dich zu seinem Volk machen, zu seiner Gemeinde. Und deshalb die ganzen Schockwellen, sie sind dazu da, dass wir von den Ungerechten zu den Gerechten werden. Lass mein Volk gehen. Lass los, die du gebunden hast. Das ist beim Fasten. Lass mein Volk gehen. Weißt du, wir beten und wollen die Welt verändern. Und letzten Endes, da haben wir ein ganzes Heer von Sklaven, die wir gebunden halten. Ob es der Mann ist, die Frau, die Kinder, die Brüder, die Schwestern, die Familie, die Kollegen. Gebunden. Lass los, wie du gebunden hast. Lass mein Volk ziehen. Und das Volk, das sind alle Menschen. Das betrifft nicht nur die armen Israeliten. Die gibt's ja gar nicht mehr. Die sind schon längst tot, diese Israeliten, die dort lebten. Aber das gilt für uns eine Botschaft. Lass mein Volk gehen. Und dann müssen Plagen kommen. Und Gott will dich wirklich so weit bringen, dass du sagst, haut ab. Haut ab, alle. Ich will nur noch allein mit meinem Gott sein. Die Erstgeburt. Haut ab. Diese totale Finsternis. Weißt du, dass sie sogar nicht einmal den Nächsten sahen. Du musst manchmal solche Plagen erleben, dass du 3 Tage lang nicht mal deinen Nächsten mehr siehst. Saul von Tarsus war 3 Tage blind. Und hat dann angefangen, Gott zu gucken, zu sehen. Und dann kam Ananias und legte ihm die Hände auf. Als er die ganzen Akten, die ganzen Haftbefehle und das alles über Bord geworfen hat. Er war 3 Tage blind, hat keinen Menschen mehr gesehen, wollte auch gar keinen Menschen mehr sehen. Er war so enttäuscht von seiner Religion, von seiner Selbstgerechtigkeit, Scheinheiligkeit. Lass mein Volk gehen. Neutestamentlich. Psalm 105. Nur mal, wie diese Plagen waren, und die passieren über uns, über unseren Leben. Aus dem Übernatürlichen kommt das alles auf uns zu. Er sandte Finsternis und machte es finster. Stell dir vor, das macht Gott. Dass du plötzlich gar nichts mehr siehst. Keinen Durchblick mehr hast. Lass mein Volk gehen. Aber sie achtete nicht auf seine Werke oder Worte. Er wandelte ihr Wasser in Blut, ließ sterben ihre Fische. Es wimmelte ihr Land voll von Fröschen bis in die Gemächter der Könige. Er sprach und es kamen Hundsfliegen, Stechmücken und im ganzen Gebiet. Es gab Hagel statt Regen, flammendes Feuer in ihr Land. Und er schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume, zerbrach die Bäume ihres Gebietes. Weißt du, Gott lässt Dinge passieren, wirtschaftlich hier. Da ist die Wirtschaft ruiniert, Arbeit läuft nicht, nichts mehr läuft, dass man sich fragt, lieber Gott, was ist denn da los mit mir? Und dann, und er schlug die Weinstöcke und Feigenbäume, zerbrach die Bäume ihres Gebietes, und er sprach, und es kamen Heuschrecken und ihre Larven ohne Zahl. Sie fraßen alles Kraut in ihrem Land, und sie fraßen die Frucht ihres Bodens, und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Land, und, ja, die Erstlinge ihrer Kraft. Gott lässt zu diese Schockwellen. Weißt du, Gott arbeitet planmäßig, Geschwister, mit jedem Einzelnen. Lass mein Volk gehen. Er arbeitet planmäßig, Schrecken für Schrecken, Entmutigung für Entmutigung, Alarm für Alarm, Bedrohung für Bedrohung, Weckruf für Weckruf, Zeichen für Zeichen. Er arbeitet planmäßig. Gott zieht mit Seilen der Liebe seine Kinder. Mit Seilen der Liebe zieht er. Er will dich haben. Weil du so wertvoll bist für ihn. Weil du so wichtig bist. Weißt du, und dann irgendwo passiert so ein Domino-Effekt. Das sind diese Plagen. Du hast Ja zu Jesus gesagt und dann, pssst, dann geht die ganze Sache. Und dann fängt Gott an zu arbeiten. Dann kommst du in seine Schule. Das ist mehr als 1000 Bibelschulen. Wenn du in der Schule Gottes bist, da ist Bibelschule kein Vergleich. Dann nimmst du Lektion für Lektion, während du arbeitest, während du schläfst, während du isst, während du in der U-Bahn sitzt. Weißt du, da passieren Sachen, denkst, wie, du benutzt die U-Bahn und plötzlich sitzt jemand neben dir und er ist komisch. Nicht die Anständigen sind wichtig, die fallen nicht auf, aber die Komischen fallen auf, die irgendwie anders sind, die merkwürdig sind. Und dann bist du plötzlich mittendrin auf dem Schauplatz, wo Gott arbeitet. Und da kommen plötzlich Frösche. mein geistige Wesen und so weiter. Das war die erste Plage, die große Plage mit den Fröschen. Weißt du, Gott erschüttert die Religion. Gott erschüttert die falschen Geister, das falsche Denken. Ich dachte, aber du sollst den Pferden das Denken überlassen. Sie haben einen größeren Kopf, hat mein Vater gesagt. Die falschen Motive. Und plötzlich merkst du, das ganze Land ist voller toten Fische. Dann merkst du plötzlich, ja, alle Christen sind eigentlich tot. Und Gott erlaubt, und Gott erlaubt, und Gott erlaubt, dass du in eine Phase kommst. Das ist auch eine Phase der Heiligung. Das ist also die erste Plage, die passiert, die bei mir passiert ist. Also zumindest, ich bin da mittendrin so ein Ägypter gewesen. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, ich dachte, ich wäre der einzige Heilige. Alles andere sind tote Christen. Alles andere, die leben gar nicht so, wie es in der Bibel drin steht. Also ich habe die Christen mir angeguckt und ich war so schockiert über die Christen. Ich dachte, ich bin der einzige Richtige, der einzige Wahre, der einzige Heilige der letzten Tage. Ich dachte, ich wäre der einzige Heilige. Und weißt du, was dann passiert? Der liebe Gott lässt mich so auf die Nase fallen, dass ich fast gar nicht mehr aufgestanden bin. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Und genau das ist, was, weißt du, das ist diese Froschplage. Da liegst du da und möchtest am liebsten untertauchen und ein U-Boot nehmen und verschwinden. Aber so arbeitet Gott. Zuerst siehst du die Menschen so, wie sie sind, und dann, wie Gott sie sieht, und dann, wie bist du? Weißt du, und das Schlimmste war, plötzlich bin ich auch so einer. Und ich war so entsetzt, dass ich auch so einer bin. Und weißt du, was das passierte? Dass ich plötzlich lernte, gnädig zu sein, barmherzig zu sein, großzügig zu sein, still zu sein, sich nicht mehr aufregen. Dann habe ich gesagt, vielleicht sind sie genauso schlecht und vielleicht sind sie auch genauso schwach wie ich. Plötzlich habe ich meine Schwachheit gesehen, denn ich bin nur gefallen, weil ich schwach war. Und das sind die anderen auch wahrscheinlich. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, lieber Gott, danke, dass du die Schwachheit übersiehst und dass du den Schwachen hilfst. Und du hast mir wieder geholfen auf die Beine. Das ist solche Schockwellen, die du erlebst in so friedlicher Zeit, in friedlicher Stimmung. Da war nachher die Plage da mit den Stechmücken. Und es wird schlimmer und man wird verunsichert mehr und mehr. Dann kommt man zu dem Moment, ja, bin ich noch ein richtiger Christ? Gibt es überhaupt noch richtige Christen? Gibt es wirklich noch wahre Gläubige? Und dann fängt man an, Gott zu suchen von ganzem Herzen. Und Gott setzt so zu mit den Fliegen, weißt du, dann schlägst dich nur rum. Wir fechten in der Luft, wir fechten so, manchmal so vergeblich. Wir versuchen die Plage loszuwerden und werden sie nicht los. Und der Herr hilft dann. Und dann, wir überstehen das, Gott sei Dank. Und dann kommt die nächste Plage, die nächste Plage, die nächste Plage. Dann kommen Insekten, diese Kotfliegen, die dann überall die Nahrung verseuchen. Dann weißt du am Schluss nicht mehr, was du essen und trinken sollst, weil alles vergiftet ist von diesen scheiß Fliegen, die aus dem Misthaufen irgendwo kommen. Dann ist die Gurken sind vergiftet, Salat sind vergiftet, dann sind die Sprossen vergiftet, da ist alles vergiftet, kannst gar nichts mehr essen und verzweifelt. Weißt du, dann kommt, Gott arbeitet systematisch, kommt zuerst dein Geist, deine Seele und dann geht es an deine Nahrung. Herr, was soll man essen? Und dann lernst du Tischgebet, dann lernst du alles mit Danksagung zu empfangen. Weißt du, Gott lehrt uns durch solche Umstände, durch solche Missstände in unserem Leben. Er lehrt uns, stark zu werden. Schockwellen. Dass du sagst am Schluss, was soll ich noch essen? Gott rüttelt an unseren Fundamenten, was wir so aufgebaut haben. Wir dachten, wir haben stabil gebaut, die ganze Sache. Aber Schockwellen kommen. Und da werden wir erschüttert und wir merken, hier muss man noch nachbessern. Hier muss ich noch mehr beten. Hier muss ich noch mehr studieren. Hier muss ich noch mehr Liebe üben. Hier muss ich noch mehr das und jenes, verstehst du? Hier muss ich mich mehr auf den Herrn verlassen. Dann wird irgendwo dann unser Immunsystem geschwächt. Unsere Lebensbereiche werden von Schmerzen durchdrungen. Wir werden innerlich verletzt. Wie gehe ich mit Verletzung um? Das sind so Schockwellen. Weißt du, die äußeren Verletzungen machen mir vielleicht nichts aus, aber was mir viel ausmacht, sind meine inneren Verletzungen. Da sagt jemand ein blödes Wort, schaut mich schief an, schaut von mir weg oder was weiß ich, was da passiert oder gibt mich auf und ich spüre das oder irgendetwas Negatives, diese inneren Verletzungen, die machen mich krank und Gott will mich heilen. Lass mein Volk ziehen. Lass die Leute gehen, die dich verletzt haben, die dich gekränkt haben, die dich krank gemacht haben. Lass die Leute gehen, die dich so fertig gemacht haben mit Worten. Weißt du, man kann mit Worten mehr Schaden anrichten als mit Taten oder mit Blicken. Also wir sind innerlich verletzt. Die sechste Plage, diese Geschwüre am menschlichen Körper. Alle Lebensbereiche werden durchdrungen. Lass mein Volk ziehen. Ja, Herr, nehmen Sie alle. Und 3 Tage später wieder. Vergessen wir das alles vorbei. Und so weiter, dann hagelt von oben runter, kommt Hagel mit Feuer vermischt, die nächste Plage, und da wird alles erschüttert, plötzlich brennt das Haus ab, plötzlich hast du einen Autounfall, plötzlich brichst du dir das Bein, plötzlich, was weiß ich, Krieg ausgebrochen, plötzlich wird alles so teuer, es hagelt ein Korn nach dem anderen, diese ägyptischen Plagen. Und dann kommen Heuschrecken noch dazu. Weißt du, was die einen nicht zugerichtet haben, was die einen nicht erledigt haben oder übrig gelassen haben? Da kommen die Heuschrecken und fressen radikal kahl, kommt das Finanzamt. Werden Steuer erhöht, Mehrwertsteuer erhöht, wird alles erhöht. Weißt du, und da stehst du da. Was machst du jetzt in solcher Situation? Was machst du da? Weißt du, die Leute werden zu Tode gespart heutzutage. Das sind diese Heuschrecken, die auf die Menschheit losgelassen werden. Arbeitslosigkeit, Altersarmut, ein neues Stichwort und so weiter. Die Schulden, die Zinsen, das Konto. Und dann kommen Wahrsager und reden uns, beschwören uns, die Politiker von heute. Das sind die Wahrsager, die erzählen uns Himmel auf ihren Steuererleichterung. Von wegen. Steuererhöhung ist angesagt und nicht Steuererleichterung. Und dann wird die Finsternis so stark. Du siehst, lass mein Volk ziehen. Häng nicht an den Sachen. Vielleicht musst du es verkaufen. Als ich zu sparen anfing, da muss ich ein paar Sachen ändern in meinem Leben. Da muss ich Zeitungen abbestellen, die ich nicht lese. Lese schon, aber nicht brauche, die kann ich mir ausleihen. Dann habe ich meine Schwester, die über mir wohnte, habe ich gesagt, wenn du die hat die Zeitung abonniert, dann wenn du die Zeitung gelesen hast, legst bei mir runter. Und so haben wir zu zweit gelesen. Und ich habe was gehabt, was die hatte und so weiter. Und so ergänzt man sich. Lass mein Volk ziehen. Du musst nicht immer das Erste haben, das Beste und so weiter. Du kannst dich auch ausleihen von deinen Nachbarn, Nachbarin. Da lernst du zu kommunizieren. Dann lernst du zu teilen. Und das ist, lass mein Volk ziehen. Oder dann die Plage der Finsternis, dass man den anderen gar nicht mehr gesehen hat. Weißt du, so viele Menschen leiden unter Depression, weil sie die anderen Leute nicht sehen. Wenn du sehen würdest, hören würdest, geh mal auf die Straße und frag, wie geht's ihnen? Und viele Leute, wenn sie ehrlich sind, würden sagen, katastrophal. Und dann sagen, was denn? Und dann erzählen sie, was sie alles so haben und was es ihnen geht. Dann wirst du sagen, Gott sei Dank, Herr, ich danke dir, dass mir nicht so schlecht geht wie denen, was ich jetzt vorhin gehört habe. Weißt du, wenn du mal Leute sehen würdest, die im Heim sind, wenn du Leute sehen würdest, die im Krankenhaus sind, wenn du Leute sehen würdest, die sie dahin siechen, weißt du, da wirst du viel dankbarer sein. Ich werde nie vergessen, das sind jetzt schon 20 Jahre, 22, 25 Jahre her, ja, für meinen Hund aus, bei uns in Heilbronn auf dem Park, und da sitzt ein Mann. Sehe ich öfters, dann habe ich eine ganze Weile öfters beobachtet, der sitzt da, Aktentasche, sauber angezogen mit einer Krawatte, sitzt da im Park, versetze ich manchmal da, mal dort, aber mit meinem Hund, den treffe ich immer wieder. Und irgendwo habe ich gedacht, Mensch, irgendwann sollte man den Mann ansprechen, mit dem ist er irgendwas, vielleicht ist er traurig oder vielleicht ist er sonst. Und dann führe ich meinen Hund und mein Hund schnuppert an seine Tasche und dann sage ich, entschuldigen Sie, aber das ist mein Hund. Und dann sage ich, sagen Sie mal, ich sehe Sie so oft. Ja, sagt er, wissen Sie, das ist was Schlimmes. Ich sagte, ich bin der Pastor hier da drüben von der Kirche. Da, wir haben so ein Kreuz am Haus gehabt. Aber wir können miteinander reden. Ich sagte, wissen Sie, vor 3, 4 Monaten bin ich gekündigt worden. Und ich gehe von zu Hause weg, nehme mein Vespa, verabschiede mich von meiner Frau. Meine Frau glaubt, ich gehe arbeiten, aber ich bin arbeitslos. Und hier, weil ihr Hund da dran geschnuppert hat, da ist mein Vespa, mein Mittagessen. Ich nehme das alles mit. Du siehst hinter der Fassade oft nicht, was da los ist, wie die Menschen sind. Und erst durch Zufall habe ich gesagt, stellen Sie sich, sagen Sie Ihrer Frau, dass Sie jetzt arbeitslos sind. Sie müssen nicht heucheln und lügen und was vorspielen. Und wir spielen oft falsche Tatsachen vor. Lass los, die du gebunden hast. Lass los, die du belogen hast. Lass los, denen du was vorgemacht hast und vormachst. Lass los. Das ist eine Sache, unsere Sache. Und weißt du, die Götter Ägyptens müssen kapitulieren vor Gott. Die Götter dieser Welt. Das, was wir so vergöttert haben, das, was wir so angebetet haben, das kann ich nicht. Ich kann ohne dem nicht leben. Und die Ägypter haben Frösche angebetet, Stechmücken angebetet, die Sonne angebetet und so weiter. Und gerade da wurden sie geplagt, das, was sie verehrten. Und das, was du vergötterst, lass los, was du vergötterst. Lass los. Sonne ist gut, ist von Gott. Fliege ist auch von Gott. Und Frosch ist auch von Gott. Aber lass los, was du anbetest, was du sagst, das sind meine Götter. Christen müssen schockiert werden, damit ihre Götter zerbrechen. Und dann die letzte Plage, die Erstgeburt, die Starken. Weißt du, unser Vertrauen muss manchmal erschüttert werden. Im Menschen, in der Politik, in der Religion, in der, was weiß ich, Gesellschaft. Da schauen wir so hoch. Ach, da verschwinden wir fast. Die Riesen, so groß. Und das muss alles erschüttert werden. Lass los, die du so anhimmelst. Lass los, die du so verehrst. Lass los, zu denen du immer aufschaust und sagst, also ich bin nichts, aber die sind alles, die können alles, die haben alles, die werden alles und die machen alles. Lass los deinen Götzendienst. Es gibt keine Götzen, es gibt nur Götzendiener. Lass los. Das ist, wo wir dran hängen. Und Gott schickt solche Schockwellen, dass du plötzlich, ja, also daran habe ich nicht gedacht. Meine erste Predigt in Heilbronn, als ich anfing, ich habe gedacht, ich fange gut an, kann nichts passieren. Und habe ich gesagt, liebe Geschwister, ich muss euch heute Morgen, das ist meine erste Predigt hier, ich muss euch was sagen, ich werde euch alle enttäuschen. Damit ihr wisst, wo ihr dran seid. Ich werde euch alle enttäuschen. Und weißt du, die Leute sollen aufhören, auf den Prediger zu schauen. Die Leute sollen aufhören, auf die Geschwister zu schauen. Die sollen auf Jesus schauen. Die sollen aufhören, auf die Evangelisten und die Gabenträger oder Charismenträger. Die sollen aufhören, auf die zu schauen. Die sollen auf Jesus schauen. Ihr werdet alle enttäuscht. Und Gott erlaubt Enttäuschungen, dass die Erstgeburt stirbt. Diese Privilegierten. Lass los, die du so verehrst. Diesen Buchautor oder den Schauspieler oder den Sänger oder den Musiker. Lass los. Da gehört natürlich auch die Gaben und die Talente, die du selber hast. Lass los die ganzen Gaben und Talente. Wenn du ins Grab fliegst, kannst du sowieso nichts mitnehmen. Lass los, an denen du dich so bindest und klammerst. Ich kann ohne dem nicht leben. Du kannst mit vielem leben und mit wenig leben. Lass los. Weißt du, viele sind gar nicht in Gott verwurzelt und in Gott verankert. Und deshalb, wenn die Krise kommt, erschrecken sie. Aber Jesus sagt, lasst euer Herz nicht erschrecken. Weißt du, in der größten Krise, wenn alles zerbricht, und das ist nämlich, was auf die Welt zukommt, es wird alles zerbrechen. Es wird uns nur noch der liebe Gott übrig bleiben. Und die Hütte Gottes unter den Menschen. Und da wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein. Lass Gott in deinem Leben die Führung übernehmen. Und die Schockwellen, die da kommen, die dienen nur, dass du freigibst die Sache, dass du Gottes Sache freigibst, dass du Gott die Bahn machst, dass du den Herrn erlaubst, und zwar freiwillig, dass du Gott einfach freiwillig erlaubst. Es geht um deine freiwillige Gabe, dass du freiwillig aufgibst, dass du sagst, ich brauche das nicht, ich kann alles haben, aber ich brauche das ja alles nicht. Ich kann darauf verzichten. Deshalb die ganzen Plagen um uns herum, Gott will uns von diesem verkehrten, verdorbenen Geschlecht befreien und erlösen. Weißt du, in schwierigen Zeiten, er lässt solche Zeiten kommen, dass wir bedrängt werden von allen Seiten, dass uns was alles genommen wird. Was bleibt mir noch übrig? Der soll der Herr übrig bleiben. Nur der Herr. Wenn dann die Stürme toben, dann hast du nur noch den Herrn und nicht die Versicherung und nicht die Bank. Die Frage, wer holt Lot aus Sodom heraus? War es der Abraham? War er selber? Der Herr holte Lot aus Sodom heraus. Als Sodom unterging und Asche wurde, hat Gott den Lot aus Sodom herausgeholt. Und wer holt dich aus dieser Welt heraus? Wer holt dich aus der Hölle raus? Es ist der Herr, der an dir arbeitet. Der Herr nimmt dich am Kragen und sagt, sei still, lass doch die Toben draußen. Lass dir an die Tür poltern, mach dir nichts raus. Aus wie viel Not hat dich der gnädige Gott gerettet? Und wir haben immer vergessen, immer vergessen. Die Not war gerade vorbei, 3 Tage danach. Und ja. Und jetzt wieder. Muss wieder was Neues kommen. Also du kommst aus den Schockwellen, liebes Herz, nicht raus. Schockwelle über Schockwelle geht über diese Welt. Egal wie viele Plagen, irgendwann hat die ganze Plagerei ein Ende. Es kommt die letzte Plage. Lies die Offenbarung. Es sind noch 7 Plagen. Und so weiter. Und dann kommt die letzte Plage, die letzte Posaune, das letzte Siegel. Und der Herr wird sein Volk erlösen. Und dann stehst du da, erlöst durch die Gnade des Herrn. Welch Glück ist erlöst, Herr, durch dein Blut. Weißt du gehörst dem Herrn. Von dem Tag, wo du Ja zu Jesus sagst, bist du ein Eigentum des Herrn. Und der Herr arbeitet an seinem Eigentum, weil du ihm gehörst. Nicht, er erlaubt nicht, dass andere an dir kurpfuschern und rumdoktern. Der Herr arbeitet selbst an dir. Der modelliert dich selbst. Andere versuchen, dich da zu modellieren. So musst du sein und so musst du sein und so musst du sein. Nein, du sollst so werden, wie Gott dich haben will. Und deshalb die ganzen Schockwellen, dass du mehr und mehr in das Image Jesu verwandelt wirst, in das Bild Jesu verwandelt wirst. Am Schluss siehst du so aus wie Jesus. Bist geklont. Bist geklont. Bist einer von ihnen. Bist einer von Jesus. Und deshalb, ich möchte dir Mut machen, gib dich nicht auf. Und wenn Gott arbeitet und wenn es jetzt eine Plage über dein Leben geht, welcher Art auch immer, du stehst wieder auf und nach 3 Tagen sagst du, ach Herr, und dann reibst du die Hände und dann sagst du, ich mach weiter und dann kommt die nächste Plage. Und dann kommt die nächste Aufgabe. Und dann denkst du, jetzt habe ich schon alles gelernt, jetzt habe ich schon so viel gelernt. Jetzt bin ich fertig. Nein, der Herr sagt, jetzt kommt die nächste Klasse. Kommt die nächste Lektion. Und dann denkst du, jetzt bin ich fertig, jetzt die Schule. Weißt du, ich war so glücklich, als Schulentlassung war. Und habe mich gefreut, jetzt kann ich ins Leben, jetzt kann ich was machen, jetzt kann ich was unternehmen. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Jetzt muss ich wieder was lernen. Und wieder was lernen. Und wir hören nicht auf, bis wir bei Jesus sind. Diese Erde ist unsere Schule. Das ist unsere Schulung. Hier sind die Schockwellen. Und dann kommt der Lehrer rein und sagt, liebe Kinder, heute schreiben wir jetzt eine Prüfung. Puh, und du hast nicht gelernt. Und dann, wir müssen von Prüfung zu Prüfung, von Test zu Test. Das sind die Schockwellen. Und jetzt kommt raus, was in dir drin ist. Und jetzt lernst du. Natürlich kannst du auch sagen, nein, will ich nicht. Aber dann wirst du Straßenkehrer im Himmel sein. Wenn es überhaupt Straßen gibt. Also, goldene Straße. Ja, da wirst du das Gold polieren auf der Straße. Ja. Also, Gold polieren oder schleifen, was auch immer ist. Das ist nur im neuen Jerusalem. Das ist nur ein Bild. Aber was wirst du im Himmel sein? Es geht um unsere Qualifizierung. Hier auf dieser Erde werden wir qualifiziert. Lass mein Volk ziehen. Wir sind noch nicht, wenn du ganz ehrlich bist, wenn du mich fragst oder wenn ich jemand anders fragen würde, der ehrlich ist, der würde sagen, du, ich bin noch nicht ganz erlöst. Ich habe das noch nicht losgelassen. Ich habe das noch nicht losgelassen. Ich bin von dem noch nicht frei. Ich bin vom Vogel nicht frei, ich bin von der Katze nicht frei, ich bin vom Hund nicht frei, ich bin vom Fernseher nicht frei, ich bin von dem. Ja, sei doch ganz ehrlich, wo hängt dein Herz? Und da, wo dein Herz ist, wird auch dein, und wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was ist dir so wichtig? Weißt du, und diese Schockwellen sollen uns erlösen. Oh, lieber Gott, du hast noch so viel Arbeit an uns. Vater, ich danke dir, dass du uns mehr und mehr zeigst, was mit uns los ist, wie du uns behandeln musst, diese Wurzelbehandlung, du gehst mit uns in die Tiefe. Herr, und wir gehen mit dir von Erkenntnis zu Erkenntnis und diese Schockwellen kommen auf uns. Manchmal möchten wir alles hinschmeißen und weglaufen, aber Herr, du bleibst dran, du arbeitest an uns, du ermutigst uns immer wieder und es kommt immer wieder von vorne dein Ruf, deine Rede, deine Botschaft, lass mein Volk ziehen, lass mein Volk gehen, Herr, und wir verweigern dir immer wieder bestimmte Sachen und unser Herz verhärtet sich, bis du uns wirklich so zerbrichst in Liebe, dass du uns zeigst, du kannst mir nicht davonlaufen, du kannst mir deinen Gehorsam nicht verweigern, du bist einer von mir und du bleibst einer von mir, du gehörst zu mir. Vater, ich danke dir, dass du an uns arbeitest und dass du uns ganz haben willst. Dass du uns ganz haben willst und dass du alles dran setzt, unser ganzes Wesen, ganze Liebe. Nichts soll zurückbleiben, alles muss mitgehen, was zu uns und zu dir gehört, was von dir ist. Und noch mehr, Herr, die Ägypter werden noch Schätze geben, die werden noch Geschenke geben und die werden alle Vergünstigungen geben, wenn wir dann soweit sind, dass wir ausziehen. Aber deine Stunde des Auszugs muss kommen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Eine Geschichte, bis die sich vorbereitet hat und so weiter. Lass uns Platz nehmen, noch einen Moment. Eine kleine Geschichte. Ich habe in Heilbronn ein Mädchen gehabt, die ist so mit 19 Jahren gestorben und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Aber die war so fromm, die war so gläubig, die war so gottselig, so Gott ergeben, dass für mich nur ein Stichwort war, sie war früh vollendet. Viele Menschen, die sind nicht vollendet, sogar im hohen Alter. Aber das Mädchen, die hat nur noch den Heiland lieb haben wollen, die hat nur Gutes getan, die wollte mal Missionarin werden sogar und so weiter. Aber das kam nicht mehr dazu. Sie war früh vollendet. Bei Gott gibt es auch früh vollendete Menschen. Ich denke nur den Jakobus. Jesus lehrt ihn 3 Jahre als Jünger und dann wird er enthauptet. Und dagegen Johannes wird jetzt fast 100 Jahre alt. So früh vollendet. Und es wäre schön, wenn wir so früh wie möglich vollendet werden. Gott möge uns vollenden. So, was hast du für Lied? Unser Opfer auf bei dieser Gelegenheit. Nein.